Guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend. Ich begrüße alle Einwohner, die Mitarbeiter der Stadtverwaltung, die Abgeordneten und natürlich unsere Gäste, Herrn Lehne von der TH und Herr Janssen. Guten Abend. Hiermit eröffne ich die heutige Stadtverordnetenversammlung. Ich stelle die Ordnungsmäßigkeit der Ladung fest. Die Einladungen sind fristgerecht eingegangen. Und wir sind hiermit auch heute beschlussfähig mit den anwesenden Abgeordneten. Kommen wir zur Feststellung der Tagesordnung. Gibt es dazu Fragen, Einwendungen, Anmerkungen? Herr Wilde, bitte.
Ich stelle den Antrag, den Tagesordnungspunkt 9.1.6 von der Tagesordnung zu streichen, ohne hier auf die inhaltlichen Nuancen eingehen zu wollen. Hier soll ein Beschluss gefasst werden zu außen- und verteidigungspolitischen Fragen. Spätestens zu einem ähnlichen Brief der Stadtverordnetenversammlung Künes-Wusterhausen hat sich die Kommunalaufsicht auch unter Bezugnahme auf die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts dazu eindeutig geäußert, dass eine solche Beschlussfassung keine Rechtsgrundlage hat und rechtswidrig wäre.
Vielen Dank, Herr Wilde, für den Antrag. Herr Hillebrand möchte darauf antworten. Bitte, Herr Hillebrand.
Diese Aussage der Kommunalaufsicht ist keineswegs eindeutig, Herr Wilde, weil die Kommunalaufsicht die Stadt Königswusterhausen nicht aufgefordert hat, diesen Brief von der Homepage zu nehmen, weil er ist immer noch auf der Homepage. Diese Rechtsverfassung, die Sie darlegen, wird sich kaum halten lassen. In der Bundesrepublik der 80er Jahre gab es mehrere hundert Kommunen, die sich zu atomwaffenfreien Zonen erklärt haben. Und keine dieser Kommunen ist rechtlich belangt worden. Das heißt, es ist eine Aussage der Kommunalaufsicht, die Sie mit dem Innenministerium abgesprochen haben. Die ist keineswegs eindeutig. Und ich glaube, dass hier hinter Formalien verhindert werden soll, dass über eine politische Sache diskutiert werden soll, die die Kommune elementar betrifft. Man kann das über Formsachen machen, aber Ihre Rechtsauffassung ist falsch, Herr Wilde. Das kann hier besprochen werden. Niemand kann uns daran hindern, einen offenen Brief an die Bundesregierung zu schicken.
Danke, Herr Hillebrand, für die Einschätzung. Dann kommen wir zur Abstimmung über den Antrag von Herrn Wilde, den Tagesordnungspunkt 9.1.6, offener Brief der SVV Wilde an die Bundesregierung von der Tagesordnung zu streichen. Wer diesem Antrag zustimmt, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Acht Ja-Stimmen. Gibt es Gegenstimmen? Sechs Gegenstimmen. Gibt es Enthaltung? Eine Enthaltung. Damit ist dem Antrag stattgegeben und der Tagesordnungspunkt wird von der Tagesordnung gestrichen. Gibt es weitere Fragen zur Tagesordnung? Herr Hillebrand, bitte.
Also wir haben, jede Fraktion darf laut Brandenburger Kommunalverfassung einen Antrag stellen. Es ist nicht zulässig, Anträge einer Fraktion von der Tagesordnung zu senden. Das haben Sie jetzt gemacht. Wir werden das Recht überprüfen lassen, ob das möglich ist, weil das ist ein elementarer Eingriff in die Rechte einer Fraktion, den wir nicht hinnehmen werden. Das ist, möchte ich hier nochmal bemerken, und das ist im Grunde meine undemokratische Herangehensweise.
Vielen Dank für die Einschätzung. Wenn Sie dort eine neue Information haben, würde ich mich freuen, wenn Sie mich darüber in Kenntnis setzen. Vielen Dank. Herr Wulpes, bitte.
Schönen guten Abend, aber sorry, dann muss ich mich dann doch noch äußern. Also es ist ja keine neue Information. Also wir haben ja in unserer Legislatur schon mehrmals den Fall gehabt, dass wir da strittig waren, was das Thema angeht, dass Fraktionen Beratungsgegenstände auf die Tagesordnung setzen lassen können. Ich habe es jetzt nicht genau in der Zahl parat, aber wir wissen eigentlich alle, die wir hier sitzen, dass es dazu einen einschlägigen Paragraphen in der Brandenburger Kommunalverfassung gibt, der dezidiert sagt, dass wenn eine gewisse Anzahl von Stadtverordneten das wünscht oder eine Fraktion die Behandlung eines Gegenstandes wünscht, dann ist dem stattzugeben. Also auch von daher ich bin nicht ganz bei Herrn Hillebrand, wie man jetzt hier den Tagesordnungspunkt als solchen, also dass der Beschluss nachher vielleicht nicht gefasst wird mit einer gleichen Mehrheit, wie wir jetzt eben hatten, sei dahingestellt, aber den Tagesordnungspunkt, den eine Fraktion quasi auf die Tagesordnung gehoben hat, jetzt hier per Beschluss einfach wieder runterzunehmen, das, glaube ich, ist mindestens gewagt.
Gut, vielen Dank. Aber die Mehrheit hat jetzt beschlossen, den Tagesordnungspunkt von der Tagesordnung zu nehmen und dementsprechend werden wir auch so verfahren hier. Sollte es dort Widersprüche geben, halten Sie mich, wie gesagt, bitte auf dem Laufenden, dann werden wir den in der nächsten Zyklus dann dementsprechend wieder als Vorlage haben. Gibt es weitere Einwendungen, Anmerkungen? Das ist nicht der Fall. Dann gilt die Tagesordnung so als beschlossen. Dann kommen wir zu Punkt 3, Entscheidung über Einwendungen zur Niederschrift der öffentlichen Sitzung vom 27.09. letzten Jahres. Gibt es dazu Anmerkungen? Das ist nicht der Fall. Damit gilt das Protokoll als angenommen. Dann kommen wir nun zum Bericht des Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung und des Bürgermeisters. Ich habe nichts vorzutragen und gebe damit das Wort an den Bürgermeister. Bitte schön.
Ja, herzlichen Dank. Schönen guten Abend auch von meiner Seite. Ich möchte zunächst meinen Dank an die TH Wildau aussprechen, dass der Austausch mit der Stadt und der TH jetzt künftig stattfinden kann. Ich bin da gespannt und Sie wahrscheinlich auch. Ich begrüße in dem Zuge Herrn Thomas Lehne, Kanzler der TH Wildau, dort hinten. Schön, dass Sie da sind. In diesem Zuge auch herzliche Grüße an Herrn Hansen von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises. Auch er wird einen ganz kurzen Bericht abgeben, wie der Stand aus seiner Sicht ist und welche Dinge uns hier tangieren. Dann komme ich zu meinen einzelnen Punkten, die ich jetzt mal so Stück für Stück abarbeite. Zum bestehenden Krisenstab. Wir haben ja einen kleinen und einen großen Krisenstab. Und wir haben seit heute eine externe Dienstleisterin im Rathaus, die wir für circa 3 Monate beschäftigt ist, unsere vorhandenen Unterlagen zu aktualisieren und neu zu studieren. Das hatte Herr Schenk ja in der letzten Runde schon mal angefragt und jetzt sind wir soweit, dass wir da also auch Substanz reinbekommen. Soweit wir das alles fertiggestellt haben, stellen wir Ihnen die Ergebnisse dessen vor. Dann war die Fraktion UBL des Kreistages zum gemeinsamen Kennenlernen Anfang Februar bei uns gewesen. Die hatten im Übrigen auch das Schreiben, was hier eingebracht werden sollte, unter anderem vorgestellt. Also da war auch diese Intention, die dort vorlag. Termine, Save the Date, Wirtschaftsstammtisch am 10.05. und Sportlerstammtisch am 19.04. Da gibt es noch separate Einladungen für die Betreffenden und das werden dann hoffentlich regelmäßig stattfindende Termine seien, einmal oder zweimal im Jahr. Wir müssen mal gucken, wie es anläuft. So ist es erstmal geplant. So, dann haben wir den Aufruf Bekanntmachung zur Schöffenwahl. Es liegen bis jetzt 12 Bewerbungen vor. Erforderlich sind 8 Personen. Die Bewerbungen sind noch bis zum 29. März möglich. Sie können direkt über die Webseite, über den Reiter Ausschreibung Schöffenwahl, können Sie dort nachschauen und sich weitere Informationen ziehen. Dann gibt es die Initiative Lebenswerte Städte und Gemeinden durch angepasste Geschwindigkeit. Das sind 504 Städte, Gemeinden und Landkreise, die mehr Entscheidungsfreiheit haben möchten bei der Anordnung von Tempolimits. Und das spielt uns, denke ich, in die Karten. Also beispielsweise wird es in Berlin, Potsdam, Erkner und Teltow schon gehandhabt. Da geht es nicht darum, dass wir jetzt sofort ein Tempo 30-Zone anführen wollen, sondern dass eine Gesetzesgrundlage für die Kommunen geschaffen wird, selbst zu entscheiden. Und wir planen, diese Initiative zu unterstützen, sodass wir praktisch eigenständig entscheiden können, was wir wollen und was wir nicht wollen. Aktueller Stand zur Webseite. Die neue Homepage wurde in der Verwaltung den Abteilungsleitenden vorgestellt. Wir haben eine nächste Vorstellungsrunde zusammen mit den Fraktionsvorsitzenden am Dienstag, den 7.3. Und wir werden dann im Anschluss über die weitere Umsetzung für die nächsten 4 bis 6 Wochen und schließlich für die nächsten 12 Monate dann entscheiden. Da sind dann auch noch Zuarbeiten notwendig und da halten wir sie dann laufend. So, dann haben wir noch das Thema Zwischenreinigung der Hauptstraßen im Stadtgebiet. Die erfolgte zwischenzeitlich. Der Bauhof hat in der letzten Woche auch die Reinigung der Parktaschen entlang der Friedrich-Engels- und Karl-Marx-Straße durchgeführt. Es war eine händische Reinigung, die war auch notwendig gewesen, kriegt man mit den Fahrzeugen nicht hin. Ist aber alles erfolgt und weiterhin ist der Bauhof auch dabei, liegen gebliebenes Laub aufzunehmen, sodass wir dann die Frühlingsboten in den kommenden Wochen ungehindert in Erscheinung treten lassen können. Kommen wir zu dem Bericht aus den Gesellschaften. Das Gesundheitszentrum läuft soweit stabil. Wir haben eine Mietauslastung von 100%. Es wurde der Grundstock für ein Glasfaserkabel verlegt, also ein Leerrohr. Ansonsten sind Kostensteigerungen zu beklagen, Reinigungen, Betriebsarzt, Praxisbedarf, Bürobedarf, Wartung. Das hat alles erheblich zugenommen. Damit hat man zu kämpfen. Eine Maskenpflicht bleibt häufig im Haus bestehen. Auch der Hinweis auf mehrfache Nachfrage von Bürgerinnen und Bürgern. Auch kleinste Sportveranstaltungen können im Haus nicht mehr durchgeführt werden. Das wurde ja im Zuge der Corona-Pandemie wurde das ja eingestellt und das wird jetzt nicht mehr wieder aufgelebt, weil die Räumlichkeiten einfach auch unter diesen jetzigen Bedingungen zu klein sind. Man kann sich aber ans Wildorado wenden und dort soll es Möglichkeiten geben. Die Geschäftsführerin Frau Norden ist da mit der Geschäftsführerin Frau Dahlke im Gespräch und da soll es eine komplizierte Regelung geben. Geschäftsbericht aus der MEG, also aus dem Geschäftsbericht. Auch hier arbeitet die Gesellschaft stabil. Zum 1.3. schließt auch hier das Testzentrum. Testmöglichkeiten bestehen aber nach vorheriger Anmeldung per E-Mail weiterhin, beziehungsweise auch dort können Sie auf die Webseite des Gesundheitszentrums schauen und sich informieren. Das betrifft auch Impfungen, die weiterhin möglich sind. Ansonsten findet dort ein UM-Überwachungsaudit am 28.3. statt. Darüber hinaus werden dringend ein Facharzt für Allgemeinmedizin gesucht, da die geplante Nachfolgerin für Herrn Dr. Jäger, Frau Wendt, die Stelle nicht antreten konnte oder wollte, ist da also Handlungsbedarf. Ebenso wird in der Kinderarztpraxis eine Weiterbildungsassistentin gesucht. Genau. Und im neuen Schuljahr wird die Ausbildung eines weiteren Lehrlings geplant. In der Gemeinschaftsunterkunft in der Friedrich-Engels-Straße 58a werden zurzeit 87 Bewohner beherbergt. Davon sind 69 männlich, 18 weiblich, darunter 11 Kinder bzw. Jugendliche unter 18 Jahre. Davon sind wiederum 5 Kinder im Kita-Alter 0 bis 6. 4 Kinder sind im Grundschulalter, 6 bis 12 und 2 Jugendliche, 12 bis 18 Jahre. Ukrainische Einwohnende in der Stadt haben wir insgesamt 125 mit Stand vom 27.02. Darunter 24 Kinder und Jugendliche, davon 5 Kinder im Kita-Alter 0 bis 3, 7 im Alter zwischen 3 bis 6, also Vorschulalter, und 12 Kinder im Grundschulalter 6 bis 12. Vom Berlin-Brandenburg Area Development Company, BADC besser bekannt, gibt es momentan keine Tätigkeit auf den Damewiesen. Die Beweidung wird wie gewohnt Mai, Juni nach Beginn der Vegetationsperiode dann wieder losgehen. Das ist dann auch in Abstimmung mit dem Kranichschutz. So, dann haben wir einen Bericht aus der AWO Wildau GmbH und der Wildau Service Gesellschaft. Von der AWO Wildau GmbH lässt sich stellen, dass die Test- und Maskenpflicht auch ab dem 1. März entfällt, aber dass eben Besucher und Arzttermine weiterhin mit Maske vorgenommen werden müssen. Die AWO-Tarifgemeinschaft Brandenburg und Verdi haben einen neuen Tarifvertrag vereinbart zum 1.3. Dadurch gibt es eine Reihe von Verbesserungen für die Beschäftigten, unter anderem eben auch die gewünschten Entgelterhöhungen. Das alte Vergütungssystem und das neue zu harmonisieren ist eine besondere Herausforderung dort in der AWO, wird aber gemanagt werden. So, dann haben wir, also aus diesen Tarifverhandlungen werden sich Eigenanteile erhöhen, also für Bewohner, Angehörige und Patienten. Die Ankündigungen wurden fristgerecht versendet. Die meisten der Bewohner und Angehörige reflektieren die Erhöhung, blicken aber dennoch mit Sorge in die Zukunft. So wird es hier festgehalten. Im vergangenen Monat konnte die Beratungsstelle in der Karl-Marx-Straße 123 eröffnet werden. Hier ist die Freude der AWO groß, dass nun mit der Stadt Wildau im Rahmen des Programms Pflege vor Ort zusammengearbeitet werden kann, als fachkompetenter Partner rund um die Themen Senioren, Betreuung und Pflege. Zum Thema Wildauer Servicegesellschaft. Auch hier ist der Kostenanstieg in allen Bereichen zu vermerken, besonders die Energiekosten, die zu Buche schlagen. Lebensmittel, Strom, Heizkosten, die sich direkt auswirken. Auch die Marktverknappung von einzelnen Lebensmitteln ist zu vermerken, was sich dann auf die Veränderung von Speiseplanungen auswirkt. In der Konsequenz lassen sich keine belastbaren Kalkulationen durchführen. Mit längerfristigen Preisbindungen am Markt sind somit nicht möglich. Somit gibt es eine nicht mehr stabile Marktlage, vor allen Dingen im Bereich der Schul- und Kindergartenversorgung, die aktuell vertraglichen Regelungen nicht mehr mit den bestehenden Kosten zu decken sind und somit Anpassungen im Bereich der vereinbarten Preise notwendig geworden sind. So mussten also ab dem 1.7.22 bereits Preisanpassungen in Höhe von 19,5% für die Gesamtdienstleistung der Niederlassung WSG Küchen in allen Kundenbereichen vorgenommen werden. Hier wird um Verständnis gebeten, aber dennoch ist es zeitlich und betriebswirtschaftlich alles sehr knapp kalkuliert. Ein weiterer Aspekt sind die neuen Verordnungen und Gesetze. So wurden beispielsweise Reinigungsverpackungsmaterialien bis zu 45% zum 1.1.2023 verteuert. Im Rahmen von Tarifverhandlungen entstand ein bemerkenswerter betriebswirtschaftlicher Schaden, der sich noch weiterhin verschärfen wird, und somit wurden und werden hochwertige Lebensmittel übers normale Maß verworfen. Zur WSG Service. Die Grobplanungen für die neue Kita in Eichwalde laufen. Die Personalbeschaffung erweist sich speziell in Zeuthen als zunehmend schwierig. Ansonsten gibt es dort keine nennenswerten Ereignisse und Vorkommnisse. Für den Bereich WSG Technik, Dienstleistungsbereich Handwerk gibt es auch keine nennenswerten Ereignisse und Vorkommnisse. Dann haben wir den Bereich der VIVO. Anträge und Außenstände sind auf einem sehr niedrigen Niveau. Es ist davon auszugehen, dass Zahlungsfälle und Anträge kommen werden. Es gibt, wie bereits bekannt, ein Netzwerk, um den Mietern bei Behördengängen Unterstützung zu leisten. Die Steigerung der Vorauszahlungen sind in einem vertretbaren Bereich. Allen Nachfragen zu Betriebskostenabrechnungen werden weiterhin geprüft und beantwortet. Wir kriegen vermehrt hier im Rathaus auch Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern zu Betriebskostenabrechnungen. Diese werden jetzt standardmäßig zuständigkeitshalber an die VIVO weitergeleitet und von dort auch bearbeitet und beantwortet. Zusammengefasst ergibt sich dort eine Situation, dass unter anderem 406.000 Euro Außenstände sind zum 31. Januar 2023 bei Gewerbemietern. Insgesamt sind es 487.000 Euro und 93,95% der Gewerbemietrückstände entfallen auf einen Mieter. Das sind 381.800 Euro. Der Mieter wurde bereits gekündigt und er wurde auf Räumung verklagt. Die Außenstände sind tituliert worden. Zu den einzelnen Maßnahmen. VIVO kann ganz kurz gesagt werden, der Kita-Bau, der ist abgeschlossen. Die Baumaßnahmen der Kopfbauten, da sind Bautätigkeiten aufgenommen worden. In Wohngebäude Fichtestraße, Bergstraße, auch dort sind die Bautätigkeiten aufgenommen worden. In der Birkenallee Wildbahn läuft ein Entwurf von möglichen Gestaltungsmöglichkeiten. Meierbeck-Gelände ist die Nutzung der unbefestigten Teilfläche für Containerbauten im Rahmen der Erweiterung der Grundschule. Da wird es eine Nutzungsvereinbarung zusammen mit der Stadt geben. Für den Stichkanal ist die Machbarkeitsstudie abgeschlossen. Ein Architektenwettbewerb ist ebenso abgeschlossen und wird ausgewertet. Und die erste Vorstellung im Stadtentwicklungsausschuss ist bereits erfolgt. Zum Dahnemer Nordufer seitens der VIVO ist das B-Plan-Verfahren beendet worden. Das Projekt ruht. Der Neubau des Verwaltungsgebäudes der VIVO aufgrund von Auflagen des Denkmalschutzes ein Anbau und auch die Erweiterung finanziell nicht darstellbar. Es werden alternative Standorte geprüft. Kommen wir zum Wildorado. Die Wintersaison 2022-23 verlief nach pandemiegeprägten Jahren besonders für die Bereiche Schwimmhalle und Sauna positiver als erwartet. Auch die Besucherzahlen haben sich entsprechend positiv entwickelt. Leider spiegelt sich dies nur bedingt in den wirtschaftlichen Auswertungen wider, da durch den Ausfall technischer Einrichtungen wie dem Hauptdrehkreuz herbe Umsatzverluste in den Bereichen Schwimmhalle und Gastronomie in Kauf genommen werden mussten. Das Hauptdrehkreuz ist inzwischen wieder in Betrieb. Es sind technisch bedingt Reparaturen angefallen und zusammen mit der Bauverwaltung wird gerade ein Sanierungskonzept für das Wildorado entwickelt. Auch die gestiegenen Energiekosten werden das Wildorado im Jahr 2023 stark beschäftigen. Im Monat Januar 2023 war beispielsweise der Strompreis 8-mal höher als im Dezember 2022. Für die Monate Februar, März 2023 ist der Strompreis gesunken, jedoch weit entfernt von den Preisen des Altvertrages. Hierzu bemüht sich die Stadt zusammen mit dem Wildorado letztendlich mit den Anliegergemeinden ins Gespräch zu kommen. Es gibt einen ersten Entwurf für einen Kooperationsvertrag, den die Stadt KW entwickelt hat. Wir haben im Wildorado eine Postleitzahlenerhebung gemacht und konnten nach dem letzten Stand feststellen, dass Besucher und Gäste aus KW 25% Anteil haben. Dann kommt Wildau mit 14%, Zeuthen mit 10%, Schulzendorf, Eichwalde mit 9,4% und der nicht fassbare Teil Berlin ist mit 16,6% dabei. Aber die erstgenannten Anlieger und umliegenden Gemeinden bzw. Stadt, da sind wir dabei, per Kooperation eine Entlastung zu schaffen. Ferner wird für dieses Jahr die Installation einer PV-Anlage geprüft und hoffentlich auch umgesetzt. Das wird ja auch Thema im Haushalt sein. Ebenso wird die Errichtung einer Fernwärmeleitung zusammen mit Königs Wusterhausen weiterhin abgewogen. Dort ist immer noch nicht so ganz klar, wo die Fördermittel herkommen und wie es denn da weitergehen soll. Da sind wir mitten im Gespräch drin. Wir sind da so ein Stück weit auch im Zugzwang, weil die MVV im Hafengebiet auch Abnehmer braucht. Also auch deren Existenz hängt davon ab. Und da sind wir tatsächlich auch ziemlich hautnah in den Gesprächen. So viel erstmal von meiner Seite. Dankeschön.
Gut, vielen Dank. Bezüglich der Tagesordnung und der Abstimmung, die wir gerade getroffen haben, muss ich mich korrigieren. Herr Hillebrand und Herr Wulpius haben recht. Nach § 35 Kommunalverfassung: Tagesordnungspunkte dürfen nur mit Zustimmung der Person oder der Personengruppe, die die Aufnahme des Tagesordnungspunktes nach Absatz 1, Satz 1 oder 2 veranlasst haben, abgesetzt werden. Das heißt, dieser Tagesordnungspunkt bleibt auf der Tagesordnung. Da muss ich mich korrigieren. Wenn wir Fehler machen, müssen wir dazu stehen. Und dementsprechend wird dieser Punkt behandelt. Ja, keine Frage. Und das führt Protokoll, Frau Schwarze. Vielen Dank. So ist es nun mal. Dafür haben wir die Spielregeln. Gut, vielen Dank, Herr Bürgermeister. Dann kommen wir jetzt zum Kurzbericht über den... Wer hat eine Nachfrage? Sie haben eine Nachfrage zu... Na denn, bitteschön, Herr Hillebrand.
Erstmal vielen Dank für Ihre Prüfung. In der Presse war zu lesen, dass zum 1.3. die Preise in den Schwimmbädern erhöht werden. Betrifft das auch das Wildorado?
Soweit ich weiß, hat es dort eine Preiskalkulation gegeben, somit auch Preiserhöhungen. Und ich bin jetzt ehrlich gesagt ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt, ob es schon zum 1.1. oder zum 1.3. ist, kann ich nicht sagen. Zum Jahreswechsel höre ich gerade.
Gibt es weitere Nachfragen? Herr Wolkbus, bitte.
Keine Nachfrage, sondern eine Bitte. Herr Bürgermeister, wäre es möglich, also es war ja relativ umfänglich, der Bericht, und für mich ein Ticken zu schnell, um alles mitzuschreiben, ist es möglich, im Nachgang das an die Stadtverordneten zu versenden?
Frau Schwarze wird es im Protokoll festhalten. Sie kriegt die Eckdaten und da wird es dann auch vermerkt.
Also im Protokoll nachzulesen extra habe ich jetzt, ich glaube, Herr Wolkbus meinte extra zugesandt.
Also ob das nicht einfach dann quasi zeitnah an die Stadtverordneten gehen kann, weil ich meine, bis wir das Protokoll dann im Zweifel und so, dann sind die einzelnen Informationen auch nicht mehr ganz so frisch.
Ja, also meines Erachtens gehört es ins Protokoll rein und ein Protokoll müsste auch zeitnah da sein. Dazu werden wir uns auch in der Runde der Fraktionsvorsitzenden, sage ich extra nochmal hier in dem großen Bereich, auch nochmal verständigen, wie wir das nochmal ein bisschen effektiver hinbekommen. Da gibt es schon gute Ideen. Ich kann es in dem Falle noch nochmal extra machen.
Gut. Keine weiteren Nachfragen? Da freue ich mich. Dann kommen wir jetzt zum Kurzbericht über den aktuellen Stand der Hochschule. Und Herr Lehne, ja, bitte schön, Sie haben das Wort.
Hört ihr mich? Ja, ihr hört mich.
Sehr gut.
Herr Vorsitzender, Herr Bürgermeister, oh, doch zu laut. Liebe Stadtverordnete, vielen Dank für die Einladung erstmal. Wir freuen uns wirklich ausdrücklich, dass wir in diesem Kontakt wieder zurückkommen. Der Bürgermeister hat auch schon gleich nach seiner Wahl uns mal kurz besucht. Wir haben ihn besucht und jetzt sind wir hier. Und gestern durften wir auch zusammen den Wirtschaftsminister mit unseren Themen belästigen. Also es ist eine Rückkehr zu einer sehr schönen Normalität, würde ich es mal sagen. Vielen Dank dafür. Die Präsidentin wäre heute normalerweise hier, die ist aber im Urlaub, überraschenderweise. Deswegen darf ich das machen. Mein Name ist Thomas Lehne, ich bin Kanzler der TH Wildau seit 2005 und wohne in Zeuthen, bin also auch schon eine Weile hier in der Umgebung. Kurzbericht, das ist gar nicht so einfach, weil die Hochschule sich gerade wie alle anderen Hochschulen auch in einem wahnsinnigen Transformationsprozess befindet. Also wir haben ungeheuer viele Anforderungen, die vor uns stehen. Das wird jeder kennen mit der Digitalisierung. Wir brauchen flexible Formen. Wir haben internationale Aspekte in Größenordnung. Ich erkläre Ihnen auch gleich, warum. Und natürlich, alle werden es wissen, sind die Nachhaltigkeitsthemen jetzt mehr denn je präsent. Wir sind aber schon viel länger dran, diese Themen dann auch umzusetzen. Und die Hochschulen im Land Brandenburg, politisch Interessierte wissen es vielleicht, werden vom Wissenschaftsrat, das ist also das wichtigste Beratungsgremium in der Bundesrepublik, die Brandenburger Hochschullandschaft wird begutachtet und wir haben nächste Woche Montag und Dienstag unsere Begehung, also da werden Stärken, Schwächen, Chancen, Risiken und so weiter natürlich halt abgewogen. Und um diese Ergebnisse und auch unsere Anforderungen umzusetzen, haben wir erstmal einen großen Strategieprozess aufgelegt, die eben diese Themen behandeln sollen. Ein Thema ist von ganz herausragender Wichtigkeit, nämlich die Studierendennachfrage. Die Studierendennachfrage ist insbesondere in den MINT-Fächern katastrophal schlecht. Wir sind also bei ungefähr 50%. Das heißt, bin ich zu laut?
Nee, ich wollte bloß fragen, vielleicht, was MINT-Fächer sind, weil nicht jeder weiß es vielleicht. Bloß
Mathematik, so. Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Wie bitte? Ich war doch eben so laut. Tut mir leid, ich will ja auch keinen vollschreien. Also wir haben also ein echtes Nachfrageproblem. Und dieses Nachfrageproblem lösen wir nicht mehr mit unserem Humankapital oder mit unseren Studienbefähigten, die wir hier in der Region oder auch im weitesten Sinne um uns herum können wir die nicht decken. Das hat mehrere Gründe. Das hat natürlich die demografische Entwicklung. Es hat aber natürlich auch den Grund, dass direkt vor der Haustür mit Berlin ein wahnsinniger Wissenschaftsstandort ist, der mittlerweile seine Numerus Clausus, also seine örtlichen Zulassungsbeschränkungen öffnet und damit natürlich auch viel mehr Zugänge ermöglicht. Deswegen setzen wir ganz klar und deutlich auf die Internationalisierung. Also wir müssen uns in andere Regionen bewegen, um dort Studieninteressierte zu finden, die nach unseren Werten unser Wissen eben bekommen sollen. Das ist auch ganz wichtig, und wir haben auch eine gute Situation in Deutschland, weil die grundständigen Studiengänge studiengebührenfrei sind. Eine wahnsinnige Errungenschaft, die in vielen Ländern mit einem Lächeln betrachtet werden, die wir wahrscheinlich aber gar nicht mehr zu schätzen wissen, welche hervorragenden Voraussetzungen wir haben. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist der, dass wir natürlich auch auf dem Thema der Diversität und Geschlechtergerechtigkeit sind, und wir stellen halt fest, dass viele junge Frauen, insbesondere wenn man nach Osten guckt, sich gerade diesem Thema MINT auch zuwenden. Das wiederum hat natürlich weitere Probleme, ne? Wenn wir internationale Studierende haben, reden wir über Sprache, wir reden über Kultur, wir reden über Religion, wir reden auch natürlich über internationale Lehrkräfte. Und an der Stelle sehen wir schon, dass es dann am Ende des Tages in Wildau schwierig wird. Also wir können gar nicht internationale Lehrkräfte in der Form rekrutieren, dass die mal hierher kommen sollen, weil wir ganz schlicht und einfach einen der fünf Parameter, nämlich Essen, Schlafen, Wohnen und sich kleiden können, nicht abdecken können. Die können ja nicht kurzfristig wohnen. In Wildau kann man einfach nicht wohnen. Das ist eine absolute Katastrophe, vor allen Dingen jetzt, wo in Zeuthen noch das Seehotel zugemacht hat. Das ist sozusagen ein kleiner Punkt für die Lehrkräfte, für die Studierenden, die natürlich aus aller Welt kommen, ist natürlich Berlin ein Zugpferd. Und da müssen wir natürlich jetzt nicht uns darauf fokussieren, dass wir die alle hier in Wildau ansiedeln wollen. Ist auch gar nicht sinnvoll, sondern wir müssen halt flexible Möglichkeiten schaffen, dass die Damen und Herren entweder hier wohnen können oder in Berlin wohnen können, dann aber auch einfach und leicht hierher kommen können. Und eine persönliche Meinung von mir ist, wir brauchen in Wildau Kultur. Wenn wir keine Kultur haben, dann ist auch das soziale Leben gefährdet. Das heißt, wir müssen also auch dahin investieren. Also diese kurzfristigen Wohnmöglichkeiten, die sind schon für uns als Hochschule auch im normalen Geschäftsbetrieb, sagen wir mal, durchaus wichtig. Was wir auch noch feststellen ist, wir haben natürlich im Umkreis geschlossene Bildungswege, die in Eichwalde oder auch in den Gymnasien in Königs Wusterhausen können wir sozusagen rekrutieren. Die Nachfrage habe ich aber natürlich schon gesagt, dass die Damen und Herren in alle Welt gehen können. Die können nach Potsdam, hier nach Berlin oder sonst wohin. Da haben sie natürlich auch ihre Studienfächer. Und wenn man aber ein Bildungsstandort sein will, ne, stand ja mal Wirtschaft, Wissenschaft, Lebensqualität, waren, glaube ich, die Profillinien von Wildau, dann muss man eben auch dafür sorgen, dass die Damen und Herren hier in der Gegend ein durchgängiges Bildungssystem haben dürfen. Und wenn man schon eine Hochschule hat, das sage ich jetzt mal ganz uneigennützig, dann müsste man eigentlich diese Bildungswege zu der Hochschule hinführen. Es ist faktisch wie bei einem Fußballclub, die ein Spielsystem in der F-Jugend proben, damit die erste Männer das auch spielt. So müsste man das hier auch durchdenken, dass von der Grundschule über die weiterführenden Schulen bis zum Gymnasium dann eben auch diese gerade MINT-Fächer deutlich gefördert werden. Also auch das wäre noch ein Anliegen an dieser Stelle. Was wir aber natürlich auch haben, ist wahnsinnig komplexe Systeme, und wir würden an dieser Stelle anbieten, dass eben nicht nur die Präsidentin und ich so aus so einer administrativen Sicht mal vortragen, sondern vielleicht auch die sich mit Internet, also die Leiterin vom International Office, die also viel genauer geben kann, der Vizepräsident Forschung, Vizepräsident Digitalisierung und so weiter. Wir würden also jederzeit zur Verfügung stehen, wenn Sie da an dieser Stelle Ideen, Fragen haben, welche Themen wir herausarbeiten wollen. Eins unserer strategischen Themen, und dann schließe ich auch schon, sind nachhaltige Mobilitätskonzepte, also Fahrrad, Straße nicht. Ja. Und wir haben natürlich auch den Luftverkehr, der ist jetzt nicht unbedingt nachhaltig, aber auch da gibt es ja gewisse Antriebssysteme, an denen wir forschen, die nachhaltig sind. Also nachhaltige Mobilität in Forschung, Transfer und Entwicklung sind eine unserer Leitlinien und Hauptforschungsrichtungen. Und wenn es da Interesse daran gibt, dann stehen wir da natürlich auch gerne für genauere Informationen und Fragen und Antworten zur Verfügung. So viel zum Thema Kurzbericht. Habe ich 5 Minuten gehalten? Ja? Okay. Dann warte ich jetzt auf Fragen, Lächeln, Zustimmung, was auch immer.
Vielen, vielen Dank dafür. Ich nehme also mit, wir müssen den eigenen Nachwuchs ranziehen. Wir brauchen eine bessere Verknüpfung statt TH, dass wir die Bedürfnisse besser aufeinander abstimmen.
Und auf jeden Fall.
Würde jetzt Frau Rudolph die Frage und das Wort erteilen. Bitte schön.
Ich möchte nur eine Anmerkung dazu machen, weil Herr Lede sagte, er ist ja schon 2005 Kanzler geworden und er war schon einige Male in der Stadtverordnetenversammlung. Möchte ich nur mal viele Jahre zurückwerfen, wo jetzt im Hochschulring das Bürogebäude entstehen soll. An der Bahn sollte vor vielen, vielen Jahren mal ein Studentenwohnheim entwickelt werden. Und da hat Herr Lede sich ganz klar dagegen ausgesprochen, wollte ich nur mal daran erinnern. Da könnte jetzt ein Studentenwohnheim stehen. Nur mal so als Hinweis. Ich finde es ein bisschen unfair, jetzt der Stadt jetzt den schwarzen Peter zuzuwerfen. Könnte die TH sich nicht attraktiver machen für Studenten und könnte sie nicht etwas dazu beitragen, dass mehr Studenten dorthin gehen? Und eigentlich müsste die TH hier Aufklärungsarbeit leisten und an den Gymnasien und an den Gesamtschulen dafür werben, dass Studenten zu ihnen kommen. Das ist ein Auftrag der TH, sehe ich so.
Herr Lene, wollen Sie darauf antworten? Sonst sage ich kurz was dazu. Aber
ja, natürlich, natürlich.
Bitte.
Da haben Sie natürlich, ich fange mal hinten an, Frau Ruder, Sie haben natürlich völlig recht, dass die Hochschule an den Gymnasien werben muss. Das machen wir auch landesweit, auch in Vernetzung mit den anderen Hochschulen. Wir haben da nicht nur Marketing, sondern auch Studienorientierungskonzepte, die auch aufeinander abgestimmt sind mit den anderen Hochschulen. Es ging mir hier darum, dass wir feststellen, dass in den MINT-Ausbildungsgängen die Nachfrage so stark sinkt, dass wir aus unserer Meinung ist das eine gefährdende Größe, weil wir natürlich auch keine Absolventen mehr haben am Ende oder Absolventinnen. Und es war ein Hinweis, dass man möglicherweise, wenn eine solche Initiative gestartet ist, einen durchgängigen Bildungsweg zu schaffen, dass man dann die an dem Standort höchste akademische Einrichtung vielleicht beachtet, um dort die Damen und Herren hinzuführen. An anderen Gymnasien haben wir natürlich keinen Einfluss und wir haben auch hier keinen Einfluss. Das Zweite ist, niemand hat der Stadt einen schwarzen Peter für die Unattraktivität der Hochschule zugeschoben. Da haben Sie völlig missverstanden. Richtig ist natürlich die Einlassung zu dem Studentenwohnheimsantrag vor ein paar Jahren. Da ging es aber auch darum, dass diese Fläche verwendet werden soll. Und für eine Flächenverwendung gibt es ja verschiedene Konzepte. Und in dem damaligen Diskussion ist richtig, dass wir an dieser Stelle ein Studentenwohnheim für nicht gut befunden haben, aus verschiedenen Gründen. Im Gegensatz dazu ist ja in meiner Dorfaue ein privat finanziertes Studentenwohnheim entstanden. Da werden Sie gar nichts von uns gehört haben. Dankeschön.
Jetzt war ich so schnell ja nicht wieder an meinem Platz. Vielen Dank. Ja, bitte, logisch.
Ja, also vielleicht auch nochmal schönen Dank für den Hinweis an Katrin Rudolph. Aber ich würde auch tatsächlich auch aus meiner Sicht und hoffentlich auch aus der Sicht vieler schauen, dass wir nach vorne gucken. Das ist ja heute quasi ein Auftakt. Das erste Mal seit langem wieder die TH mit dabei ist. Und dass wir da einen Regelzyklus draus machen, dass die Verbindung verstärkt wird. Und dass wir gucken, welche Dinge können wir jetzt befördern? Wo kommen wir weiter? 2005 in aller Ehren, ist fast 20 Jahre her. Die Zeiten haben sich zwischendurch auch geändert, teilweise auch die Akteure. Und also Hinweis ist immer gestattet, warum denn nicht. Aber lasst uns konstruktiv in die Zukunft gucken. Danke.
Ja, vielen Dank. Ich denke auch, viele Sachen schafft man gemeinsam viel besser. Und von daher, Herr Lene, noch mal ganz kurz, bitte.
Also wenn keine weiteren Fragen sind, dann würde ich gerne auch wieder die Stadtverordneten an die Hochschule einladen zu einer Sitzung. die wird vielleicht besser als die letzte. Also wir hatten es ja schon mal und das war ja nicht so ganz positiv in Erinnerung. Wir können das vielleicht nochmal neu aufleben lassen. Also herzlich willkommen, wenn Sie wollen.
Vielen Dank. Die war damals Südbesuch, stimmt, ich erinnere mich. Gut, vielen Dank. Haben Sie die Möglichkeit, vielleicht diesen Kurzbericht oder wie auch immer eventuell dann auch mit irgendwie ans Protokoll, denn dass wir das mal nochmal nachlesen können, das wäre total dufte. War? Super. Wenn möglich. Vielen Dank. Gut, wenn keine weiteren Fragen sind, dann würde ich jetzt das Wort an Herrn Janssen übergeben und bitteschön.
Es gibt, da ich nicht ganz so wortmächtig wie Herr Lehne bin, habe ich dem Ganzen eine kleine Präsentation beigefügt, die müsste vorne irgendwo im Rechnerbereich sein. Vielleicht könnten Sie einmal mal hochfahren.
Achso, ich kann auch nach vorne kommen, gerne.
Ja, kommen Sie ruhig nach vorne, hier ist keiner Platz gebunden. Außer die mit dem Namensschild.
So, das sieht alles noch recht düster aus. Ich glaube, wir gehen mal direkt einen Chart weiter, da wird es etwas heller. Ich bin vor 2 Jahren mal hier gewesen, um Ihnen diesen Verbund Hightech-Wissenschaft-Forschung hier in der Region vorzustellen. Das ist nicht nur Wildau, sondern Wildau zusammen mit Königs Wusterhausen und Zeuthen. Das war in 21, als ich mal hier war, erste Vorstellung. Nun sind mittlerweile die ersten 2 Jahre der Projektzeitlauf abgelaufen. Wir planen zurzeit seitens des Landkreises eine Verlängerung bis 23, bis 26, sodass es immer mal ganz sinnvoll ist, ein bisschen innezuhalten und mal zu gucken, was ist denn da alles passiert, beziehungsweise auch nochmal den Blick in die Zukunft reinzuschmeißen. Und da sind Sie als Gemeinde durchaus auch gefragt. Wenn man sich so ein bisschen nochmal vor Augen ruft, was macht das eigentlich aus? Das sind gebündelt, ich weise da gerne unten rechts auf diesen Button, ungefähr 2000 Beschäftigte hier in Wissenschaft und Hightech und Forschung und Lehre und diesem gesamten Themenkomplex, der sich da zusammengefunden hat. Das sind, das kann ich jetzt nicht mathematisch ganz genau definieren, aber sicherlich Gesamtumsätze, die hier in die Region gebracht werden von sicherlich mehr als 200 Millionen Euro pro Jahr. Das ist auch für die Stadt Wildau hier durchaus auch Steueraufkommen. Das muss man auch mal so ganz deutlich sagen. Insgesamt, und da glaube ich, tragen die Beschäftigten wirklich dazu bei, haben wir ja hier gerade in dieser Region einen relativ verglichen mit Brandenburg, ordentliche Kaufkraft auch. Also das heißt, wir liegen über dem Bundesdurchschnitt. Insgesamt liegt Brandenburg unterm Bundesdurchschnitt. Das an dieser Stelle auch nochmal ganz deutlich unterstrichen. Und ich glaube eben auch, dass dieses Thema Hightech-Wissenschaft dazu einen Beitrag leistet. Nochmal vor Augen zu führen, wer hat sich da zusammengeschlossen? Wir waren die Gründungsmitglieder, das waren die 3 Kommunen. Wildau, Königs Wusterhausen und Zeuthen, die Wirtschaftsförderung hier als Betreiber der Technologiezentren, es war die Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie, es war das neue in Betrieb genommene Objekt, die Lok 21, also die alte Halle 21, das war der Bereich Forschung und Entwicklung des Fraunhofer Pyko und natürlich, Herr Lehne, die Technische Hochschule Wildau als ein ganz zentraler Akteur in diesem Themenfeld. Und was dazu kommt, es sind natürlich über die Jahre jetzt einige Forschungseinrichtungen hier in der gesamten Region, die gewachsen sind, aber auch natürlich, wo neue dazugekommen sind. Also mittlerweile ist es das Deutsche Elektronensynchrotron in Zeuthen, TH Wildau, Fraunhofer, Skivate, Forschungseinrichtungen wie die Firma Titus Research, die sich um autonome Verkehrssysteme kümmert. Und der eine oder andere hat es vielleicht mitbekommen, hier auf dem Gelände auch neu zu Gast das Robert-Koch-Institut mit einem Institut für künstliche Intelligenz und öffentliche Gesundheitsvorsorge. Und da drumherum gruppieren sich natürlich ein mittlerweile großer Strauß von Firmen in den Bereichen Mobilität, Informations- und Kommunikationstechnologie, Gesundheitswirtschaft und Energietechnik. Und ich will da jetzt gar nicht irgendjemand einzeln vorstellen, aber das sind schon in Teilen wirklich ausgesprochen interessante Firmen. Beispielsweise hier unten ist die Firma McPhee, die bauen und machen das Engineering hier für Elektrolyseure, also das ganze Thema Wasserstoffbetankung. Es sind sehr internationale Firmen hier. FTT, sehen Sie da ein Logo, Florida Turbine Technologies, also ein Ingenieurdienstleister, die sehr stark für Rolls-Royce und für Siemens arbeiten, aber auch Firmen aus dem Bereich Gesundheitswirtschaft. Ich will da gar nicht auf jede einzelne eingehen. Was man in den letzten 2 Jahren, wenn man mal so ein bisschen Bilanz zieht, passiert ist, neu ist eben das Zentrum KI vom Robert-Koch-Institut. Es wird gerade in Zeuthen gebaut. Ich habe gerade gestern die Baustelle gesehen, da direkt am Wasser gibt es ein Science Data Management Center des Cherenkov Telescope Array. Das ist ein weltweites Gammastrahlenteleskop-Netzwerk, wo hier, ich sag's mal, die zentrale Datenverarbeitung ist der ganzen Geschichte, und es ist eben nicht nur die technische Datenverarbeitung, es ist natürlich auch die Auswertung. Ich sage mal, das ist durchaus ein ganz international renommiertes Institut, was da gerade im Entstehen begriffen ist. Sie haben alle mitbekommen, für mich immer eine ganz schöne städtebauliche Abrundung. Ich habe mit Herrn Kolb öfter darüber gesprochen, dieser hässlichen Halle, die hat jetzt einen schönen Kopfbau bekommen, da sitzen die Fraunhofer Kollegen drin. Und es sind natürlich, ohne dass ich da jetzt auf die Einzelnen eingehen will, eine ganze Reihe neuer und interessanter Technologieunternehmen an den Standort gekommen. Wir haben geguckt, dass wir in den 2 Jahren, ich sag's mal, hier auch im Kopf und in den Herzen der Bevölkerung ankommen. Es hat gegeben, der ein oder andere von Ihnen ist da auch zu Gast gewesen, die Innovationsmeile, die haben wir enger Zusammenarbeit direkt bei Ihnen, Herr Lehne, vor der Haustür gemacht. Das war wirklich, ich fand Hightech zum Anfassen. Ich fand, an allen Ständen konnte man wirklich ganz praktische Sachen sich angucken, ausprobieren, was Hightech eben auch letztendlich fürs ganz konkrete Leben bräuchte. Wir haben Fachkonferenzen gemacht, beispielsweise Mobilität in Lebensräumen mit Zukunft, die haben bei uns im Haus stattgefunden. Wir machen im kommenden Sommer, das ist in der Vorbereitung, Herr Lehne sprach das Thema Frauen in MINT-Berufen an, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften. Wir werden hier veranstalten eine Brandenburger Engineering Akademie, das wird eine Woche lang sein, wo 100 Ingenieurinnen hier in die Region kommen und eine Weiterbildung in allen wirklich technischen Ingenieurfächern auch bekommen. Wir haben geguckt, und das hat auch in Wildau hier stattgefunden, dass wir regelmäßig auch in die lokalen Publikationen Firmen vorgestellt haben, Aktivitäten vorgestellt haben. Der eine oder andere von Ihnen wird es dann möglicherweise auch entdeckt haben. Das war so ein bisschen das, was passiert ist, so in aller Kürze dann letztendlich. Neue Wege ist dann die nächsten 3 Jahre. Für mich sehr erfreulich, dass wir neue Partner haben. Die Gemeinde Schönefeld wird auch Partner in diesem Verbund Dame Innovation sein, sodass wir dann wirklich hier den regionalen Wachstumskern Schönefelder Kreuz auch unter diesem Thema gewonnen haben. Eine neue Facette einfach auch in diesem ganzen RWK geschehen ist. Wir haben, und da sind Sie jetzt dann auch so langsam gefragt in der Diskussion, wir haben als Dame Innovation ein Gutachten bei der Firma Spreeplan in Auftrag gegeben. Weil das, was Herr Lehne sagt, Thema Gewinnung von Studenten, gilt in gleicher Form auch für die Unternehmen. Es wird immer schwerer, gerade für ingenieurtechnische Berufe entsprechendes Fachpersonal zu finden. Und Fachpersonal zu finden oder auch Studenten zu finden, ist natürlich auch eine Frage der Logistik. Sodass wir mal einen Auftrag rausgegeben haben, wie man die Erreichbarkeit von Wildau, und da geht es aus unserer Sicht wirklich primär, wie kann man den Radius, in dem man Studenten gewinnen kann, beziehungsweise auch Fachkräfte gewinnen kann, weil, glauben Sie es mir, bei den Firmen das Thema, wo finde ich gute Fachleute, das drückt so langsam. Also es ist nicht mehr selbstverständlich, dass man da 20 Bewerbungen auf eine Stelle hat, sondern die müssen das schon alle gucken, und wenn die Firmen sich weiterentwickeln wollen, müssen die eine gute logistische Anbindung haben. Und es ist natürlich gerade bei den jungen Leuten so, dass die oftmals, also die U30er oder sowas, die wollen irgendwo am Prenzlauer Berg wohnen oder irgendwo und kommen hier rausgefahren. Aber es sind natürlich gerade oftmals die jungen Kräfte, die in die Firmen reingehen, in die Technologiefirmen reingehen, die aber dann auch, das muss man auch immer mal sagen, wenn die mal so in die Familienphase kommen, dann habe ich schon wirklich oftmals die Geschichte mit, mitgekriegt, dass die dann sagen, ach, ich guck mal, ob ich hier nicht irgendwo eine Wohnung, ein Haus oder Ähnliches auch finden kann. Wie gesagt, eine Untersuchung in Auftrag gegeben, wie kann man, sagen wir mal, die verkehrliche Anbindung, öffentlicher Verkehr, und ich glaube, dass der öffentliche Verkehr gerade für die jungen Leute, Thema Verkehrswende, eine zunehmende Bedeutung bekommen kann. Wie kann man aus dem S-Bahn-Halt hier einen Halt für einen Regionalexpress, einen Regionalzug machen? Und ich fand das Ergebnis erstmal ganz erstaunlich, nämlich, dass man insbesondere in den RE7 hier einen Zusatz, der also zwischen Ostkreuz und Senftenberg verkehrt, hier tatsächlich einen zusätzlichen Halt am S-Bahnhof Wildau errichten könnte, ohne dass man die Grundstruktur dieses Zuges anfassen muss. Das ist das ganz Wichtige. Also wir haben es ja gerade in Rangsdorf mitgekriegt, da war eine S-Bahn neu geplant, das hatte man Rolls-Royce versprochen, das ist mittlerweile nach 2 Jahren der Prüfung auch abgesagt. Hier müsste man tatsächlich nur, in Anführungsstrichen, in eine bestehende Zugverbindung einen zusätzlichen Halt einbauen, was technisch möglich ist, ohne dass man die Grundstruktur dieser Zugverbindung neu justieren müsste. Das, was man allerdings machen müsste und was im ersten Zuge schon mal mit untersucht worden ist, ist, dass man tatsächlich den bestehenden Bahnsteig am S-Bahnhof, den müsste man erweitern um einen zweiten Bahnsteig, weil dann einfach die Züge auch länger sind. Da sind mal erste Standorte, Sie sehen das in der Grafik, ob man es aus dem Saal so genau sehen kann, sind mal mögliche Standortoptionen mal gedacht worden. Das ist noch nicht liegenschaftlich abgeprüft, das ist einfach erstmal eine grundsätzliche Machbarkeitsstudie. Wir haben zurzeit eine Situation, in der es eine Innovationsachse Berlin-Lausitz gibt, und diese Innovationsachse soll auch aus diesen Strukturmitteln Lausitz gefördert werden, sodass das auch möglicherweise ein Ansatz ist, um eine Finanzierung einer solchen Verbindung zu ermöglichen, insbesondere weil dieser RE eine Möglichkeit bindet, dass einfach die logistische Anbindung sowohl in Richtung Cottbus als auch in Richtung Berlin, ich sag's mal, nochmal eine ganz neue Qualität auch bekäme. Auch Thema, Herr Lehne, Zusammenarbeit eben auch der Wissenschafts- und Forschungsstandorte, Zusammenarbeit der Unternehmen, das bringt eben gerade von der Logistik hier tatsächlich nochmal aus meiner Sicht ganz wesentliche Fortschritte auch. Das zweite Thema, was ich nochmal ansprechen möchte, ist tatsächlich, ich sag's mal, der Wermutstropfen, der mit Wachstum verbunden ist. Also ich bin mittlerweile ähnlich wie Herr Lehne seit 2004 hier in der Region, und der ein oder andere von Ihnen hat es vielleicht verfolgt. Wir sind ja mal ganz klein angefangen mit einem Roteingebäude TGZ, wo mal 30, 40 Leute gesessen haben. Wie gesagt, ich habe es anfänglich gesagt, mittlerweile sind das ungefähr 2000 Leute, die im Bereich Wissenschaft, Forschung, Technologie hier in der Region arbeiten. Es sind zusätzliche Standorte hier dazugekommen. Gerade in, wir haben das ZLR3 gebaut, wir haben dieses Zentrum für Zukunftstechnologien, wir haben Fraunhofer gebaut, die Lok 21 ist dazugekommen. Also das hat sich ja doch über die Jahre ordentlich entwickelt. Und man muss einfach mal gerade mit Blick auf den Wildauer Standort sagen, sprich das ehemalige Schienenbaugelände, das Ding ist voll. Also wir haben im Augenblick, ich würde ja gerne noch ein weiteres bauen auch, im Augenblick erhebliche Schwierigkeiten, überhaupt einen weiteren Standort zu finden. Und das, was naheliegend ist, natürlich zu sagen, wir haben jetzt 4 Häuser, dann lass das 5. Haus doch auch noch irgendwo in die Ecke setzen. Im Augenblick habe ich, das sage ich Ihnen, und da gucke ich nicht erst seit vorgestern, wirklich signifikante Schwierigkeiten, überhaupt ein geeignetes Grundstück hier noch zu finden, um weiter auszubauen. So geht es auch dem ein oder anderen Unternehmen, die sagen, mein Gott, wir wachsen jetzt da beim Janssen raus, wir müssen mal irgendwie was Eigenes haben und machen. Auch die haben Schwierigkeiten, hier in der Region tatsächlich Standorte finden. Von daher, und das ist auch, was ich in Ihre Richtung trage, muss man sich einfach mal einen Kopf machen, wenn man diese aus meiner Sicht wirklich Erfolgsgeschichte hier in Wildau, wenn man der Zukunft geben will, dass man sagt, mein Gott, wir haben jetzt mal den Anfang geschafft hier über 15 und wir wollen das weiterentwickeln, dann muss man einfach mal nachdenken, wo gibt es denn möglicherweise Platz für ein weiteres Wachstum. Und Platz heißt für mich eben nicht nur Platz auf Sicht, also auf die nächsten 3, 4, 5 Jahre, dass man nochmal 1, 2 Projekte bauen, sondern wenn ich auch mal andere Technologieparks mehr anschaue, dann ist das tatsächlich auch eine Perspektive von 20 Jahren. Also diese Perspektive, dass man sagt, da ist mal eine kleine 3-Mann-Bude angefangen, die sind aber in der Zwischenzeit auf 200, 300 Leute gewachsen, müssen irgendwo Ausweitungsmöglichkeiten haben. Das sind auch für sie mal ordentliche Gewerbesteuerzahler auch letztendlich. Worüber kann man reden? Ich habe mal einfach aus meiner Sicht gesagt, was könnte man denn machen? Es geht zum einen über das Thema kommunaler Technologiestandort Funkerberg. Das ist, denke ich mal, eine Thematik, da hat die Stadt Königs Wusterhausen jetzt den ersten Bauabschnitt gemacht. Das soll möglicherweise noch mal weitergehen. Da kommen irgendwann Sie auch als Wildauer mit ins Gespräch rein. Eine Thematik, das bietet mal, ich sag's mal, Erweiterungsflächen. Sie sehen es so ein bisschen, wir haben da mal so eine Animation gemacht. Also das, was oberhalb der A10 ist, das ist quasi die Erweiterung auch vom Funkerberg. Und die Frage, die man sich dann natürlich auch stellen muss, muss dieses Ensemble da auf dem Funkerberg, muss das eine Verbindung hier nach Wildau haben? Ich sage ja, es muss eine Verbindung haben. Aus vielen Gesprächen mit Firmen, die eben immer auch gerne diese Nähe zur Technischen Hochschule hier in Wildau oder zu den Forschungseinrichtungen suchen, die wollen einen einfachen Weg haben, wie man dann zu den entsprechenden Einrichtungen hinkommen kann. Also von daher steht es eben nicht nur das Thema Entwicklung dieses Standortes, sondern aus meiner Sicht muss man auch irgendwo in irgendeiner Form eine verkehrstechnische Verbindung zwischen den Standorten finden, weil, ich sag's mal, sich da immer durchs gesamte Königs Wusterhausen und Wildau durchzukämpfen, das halte ich für schwierig. Und ich halte es auch so aus psychologischen Gründen, Thema ein Gesamtstandort, halte ich es sehr sinnvoll, das auch zu machen. Die zweite Möglichkeit ist natürlich auch das, da haben Sie ja wahrscheinlich lang und trefflich drüber diskutiert, was natürlich auch in räumlicher Anbindung noch ist, Thema Dahme-Nordufer. Und ich glaube, es ist hier schon mal auch als Thema hochgepoppt auch, ob man nicht sagt, dass man diese Fläche da Dahme-Nordufer mit ihrer besonderen Lagequalität, das ist ja ein wirklich wertvoller Standort. Also ich glaube, da muss man auch gucken, dass man da eine wertige Nutzung reinbekommt, ob man nicht sagt, das wäre möglicherweise auch eine Erweiterung für einen Technologie-, Bildungs- und Kulturstandort genannt. Also ich reklamiere das ja gar nicht allein für Technologie oder sowas. Aber ich finde, das hat eine wirkliche Lagequalität, Thema Wasserlage. Und ich gebe das nur mal als Impuls auch hier in die Stadtverordnetenversammlung rein. Wenn Sie es weiter haben wollen, brauchen wir Unterstützung der Kommune, um diese Geschichte weiter fortzuspinnen. Da kann ich nur appellieren in Ihre Richtung, weil da sind uns irgendwann dann als Wirtschaftsförderungsgesellschaften und auch als Kreis und auch als Hochschule die Hände einfach gebunden. Da sind Sie tatsächlich als Kommune auch gefordert. Letztes Bild, ich habe es nochmal so ein bisschen hier eingezeichnet, wo man gerade diese Standortthematik nochmal sehen kann mit dem Funkerberg, dem Technologie und Wissenschaft, also das alte Schwermaschinenbaugelände und Dahme-Nordufer. Das könnte wirklich ein gutes Herzstück eines zukünftigen, ich sag mal, Technologie- und Wissenschaftsregion Dahme-Innovation sein und werden. Ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen, vielen Dank dafür, Herr Janssen. War sehr aufschlussreich, interessant. Gibt es tatsächlich? Herr Hillebrand, bitte.
In diesen PowerPoint-Präsentationen werden ja immer die großen Visionen, die großen Würfe vorgestellt und Planungen, die über längere Zeiträume gehen. Sie haben jetzt mal ganz nebenbei gesagt, dass in Wildau ein neuer Fernbahnsteig gebaut werden soll, damit ein Regionalexpress, das haben Sie ja so gesagt, dort halten kann. Jetzt diskutieren wir in den linken Fraktionen im CES-Raum seit längerem über ein Verkehrskonzept. Ist Ihnen schon klar, dass die S8 und die zusätzliche S85 und die 4 Regionalexpresse jetzt schon dazu führen, dass es ein erhöhtes Aufkommen gibt,
Ein Regionalexpress mit einem eigenen Fernwerkstatt würde bedeuten, es müsste einen eigenen Aufgang geben. Wenn Sie sich mal Zeuthen und Eichwalde angucken, wie lange das dauert, das zu bauen, dann ist das schon ein enormes Problem. Und der zusätzliche Halt der Regionalexpresse würde natürlich die Zeit, in denen die Schranken in Wildau an der Freiheitsstraße geschlossen sind, enorm erhöhen. Das heißt, diese große Vision hat viel für sich, da will ich auch gar nicht gegen diskutieren. Nur sie muss natürlich für uns Stadtverordneten unterfüttert werden mit Maßnahmen, die realitätsgesättigt sind. Das würde nämlich bedeuten, dass man in der Freiheitsstraße eine niveaufreie Bahnquerung machen müsste. Und das bedeutet, das haben wir hier schon anders diskutiert, da muss die Birkenallee angerammt werden, da sind mehrere Schulen und Kindergärten. Das heißt, die großen Visionen müssen mit der Realität der Kommunalpolitik abgeglichen werden. Das scheint mir bei einem locker flockigen Vorschlag ein Regional, das würde ja die beiden Regionalexpresse aus Berlin betreffen, nicht die zwei anderen, die über Schönefeld nach Bad Belzig fahren, sondern die beiden, die nach Senftenberg-Cottbus fahren, hin und zurück. Hin und zurück gibt es diesen Halt. Also es scheint mir noch nicht sehr realitätsgesättigt, und ob die Mittel aus der Lausitz, aus der Innovationsachse dafür ausreichen würden, ich müsste ja nur mal meine Zweifel anmelden. Das ist eine sehr, sehr große Geschichte, die wir schon länger hier diskutiert haben. Aber das kann man ja gerne mal noch im Detail diskutieren. Ich möchte nur drei Fragezeichen machen.
Gut, vielen Dank. Wollen Sie dazu kurz was sagen oder ansonsten würde ich die nächsten... Na dann bitte, kurz, Herr Janssen.
Also Ad 1, das ist nicht mal so nebenbei gesagt, sondern Ad 1, es steckt schon eine ganze Menge Arbeit, auch in so einer gutachterlichen Tätigkeit da drin. Es wären, wenn Sie, ich sag's mal, auf die Freiheitsstraße anspielen, die Logik verstehe ich noch nicht ganz, dass da die Schranke öfter zu ist, weil, ich sag's mal, die Anzahl der Züge würde ja nicht erhöht. Es würde ein zusätzlicher Halt eingebaut, aber die Anzahl der Züge, die den Bahnübergang Freiheitsstraße queren würden, die wird sich erstmal nicht erhöhen. Das vielleicht mal dazu. Zu dieser Verbindung hier. Ich bin ja nicht naiv. Ja? Und das, was die Wildauer von mir mitgekriegt haben sollten, dass ich mit beiden Beinen eigentlich ganz fest auf dem Boden stehe auch. Und dass ich normalerweise die Ansagen, die ich mache, dass ich die auch runterarbeite. Ja? Und von daher ist es bei dem Thema Visionen zu haben, ich glaube, wenn Sie, ich sag mal, als Kommune sagen, ja, kann man mal näher drüber reden, ich glaube nicht, dass ich das Ergebnis noch erleben werde. Also ich habe noch 5 Jahre hier zu arbeiten. Meine Erwartung, dass ich das in meiner Zeit noch mitkriege, ich würde mich wirklich freuen, aber realistischerweise muss man von einem Zeitraum, um sowas zu realisieren, 5 bis 10 Jahre ausgehen. Nichtsdestotrotz haben wir gesagt, wir wollen zumindest mal das Thema untersuchen. Und ich habe das wirklich abschreckenderweise in Rangsdorf mitbekommen. Da hatte man es Rolls-Royce seitens der Landesregierung versprochen und das Ganze ist baden gegangen. Von daher fand ich es schon mal beruhigend, sag das mal so, dass es vom Grundsatz her möglich ist, ohne dass man eine neue Strecke bauen muss, ohne dass man weiß Gott was machen muss, sondern in bestehenden Verbindungen sowas einzutakten. Und man muss immer auch mal in Alternativen denken. Ich sag mal, man kann sagen, wir frieren die Entwicklung ein. Wenn man was anfängt einzufrieren, dann ist der Rückgang vorprogrammiert. Das gebe ich Ihnen wirklich schriftlich. Wenn man weiter sich entwickeln will, und ich kriege, glauben Sie es mir, ich kriege gerade bei den Unternehmen die Personalnöte 1:1 mit. Und dass der Aufwand, einen zusätzlichen Beschäftigten zu finden, immer größer wird. Und von daher kann ich da wirklich nur appellieren, und ich glaube, das Gleiche gilt auch für die Hochschule, Gewinnung von Studenten. Die Logistik ist schon ein wesentlicher Faktor auch, um als Standort attraktiv zu sein. Und diese aufgestellten Mittel des Strukturfonds, die sind gerade für solche Projekte natürlich konzipiert. Der Weg ist lang und schwierig. Müssen Sie mich nicht zu bekehren.
Gut, vielen Dank, Herr Janssen. Weil wir Fachkräftemangel haben, hoffe ich, dass Sie noch 5 Jahre dann hinten ranhängen. Herr Scheiner und dann Frau Ziervogel. Wir müssten eigentlich in die Pause, aber ich will die Diskussion jetzt hier nicht abbrechen.
Nein, ich mache es ganz kurz, weil Herr Hillebrand hat ja schon
bitte.
Ja, grundsätzliche Antworten gegeben und ich habe das eigentlich sowohl den Vortrag von Herrn Lehne als auch den Vortrag von Herrn Janssen so verstanden, dass wir einen Input kriegen, dass wir nachdenken sollen. Sie sind da schon ganz konkret. Da würden mir sofort 3, 4, 5, 6, 7, 8 andere Fragen aufploppen, das ist schon klar. Aber warum sollen wir nicht darüber nachdenken? Wenn wir jetzt nicht darüber nachdenken, vielleicht ist es nächstes Jahr dann schon zu spät. Insofern, ich nehme das gerne auf. Aber da muss man meiner Meinung nach eben dann auch nochmal tiefer drüber diskutieren. Gerade jetzt eben die Frage zusätzliche Bahnsteige etc. Funkerberg halte ich für eine sehr gute Idee, dass man darüber auch nochmal mit den Freunden in Königs Wusterhausen spricht. Da ist ja noch eine ganze Menge Fläche, die auch auf Wildauer Gemarkung liegt. Auch das ist zumindest bei uns angekommen. Das ist eine Frage, die wir auch zeitnah lösen müssten. Ja, ich unterstütze das, was Sie sagen, wenn wir in dem Bereich Technologie und Entwicklung, also stoppen ist Stillstand und das heißt im Endeffekt eigentlich Rückschritt und deswegen muss man sich sicherlich in diesem Rahmen auch Gedanken machen, aber das muss auch zusammenpassen, das sage ich jetzt so ein bisschen als das Wasser, das ich dann in den Wein gieße, es muss auch irgendwie mit der Gesamtentwicklung der Stadt zusammenpassen. Aber das vielleicht jetzt nur mal in der Kürze. Dankeschön.
Gut, vielen Dank, Herr Scheiner. Frau Ziervogel hat Sie erledigt. Gibt es Herr Dr. Sternnagel, bitteschön.
Ja, Herr Jan, Sie sprachen ja von Erfolgsgeschichte mit Recht Richtung Hightech, Standpunkt Wildau. Sicherlich müssen wir hier dem Kreis dankbar sein, aber auch Ihnen. Sie sind ja hier wirklich der Motor in der Wirtschaftsförderergesellschaft und Sie haben viel erreicht. Ich bin der Meinung, vielleicht sollten wir doch das jetzt einen ernsthaften Angriff nehmen, da mit Nordufer, dass wir dort so ein Hightech-Zentrum erweitern, also Richtung Forschung, Richtung Betriebe mit Hightech. Es wäre natürlich schön, wenn Sie sich da ein bisschen den Hut aufsetzen könnten für die nächsten 5 Jahre. Und ich glaube, in der Gemeinde sind wir alle dafür, dass wir hier maximal Unterstützung geben würden. Vielleicht könnten wir ja auch mit der Hochschule hier auch noch die in das Boot mit reinnehmen und dass wir dann einfach mal in der Landesregierung mal anklopfen und sagen, wir möchten gern, wie sieht's aus? Natürlich ist es ein Projekt, was für die nächsten 5 bis 10 Jahre, sagen wir mal, zu realisieren ist. Aber wir sollten anfangen. Und ich würde es begrüßen, wenn Sie da der Motor sein könnten.
Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen? Ich sehe nicht der Fall. Denn denke ich, sind hiermit, ich sag mal, die Hinweise und Punkte, Anregungen gegeben. Ich hoffe, dass wir da alle auf kurzem Wege im Austausch bleiben, was die Hinweise und Wünsche und Zusammenarbeit betrifft. Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Janssen, für den Vortrag. Wenn wir den Stick vielleicht irgendwie da denn ans Protokoll damit ran fummeln könnten, hätte ich beinahe gesagt. Nein, mit ranheften können, für alle einsichtbar. Dann würde ich Sie jetzt in die Pause entlassen. 10 Minuten Pause. Wir sehen uns um 19.48 Uhr wieder. Vielen Dank.
So,
ja, die Pause ist vorbei. Ich bitte wieder alle ihre Plätze einzunehmen. Herr Dr. Sternnagel, Herr Schulze, bitte. Vielen lieben Dank. So, dann wollen wir fortfahren. Wir kommen zu Punkt 7, Informationen zum Kurpark und Blühwiesen. Und ich übergebe das Wort an Frau Jogsch. Bitte schön.
hoffe, ich bin jetzt zu hören. Ja, oder? Ich bin ja nicht so kundig und nicht so oft in solchen Versammlungen. Guten Abend. Wir werden jetzt ein paar rasche Schritte durch den Kurpark unternehmen. Ich versuche, mich sehr kurz zu fassen in Anbetracht der Zeit. Und
vielleicht ein bisschen näher ans Mikro.
Weiter ans Mikro? Ja. Noch so besser?
Ja, wenn nicht, nehmen Sie das auf den Schoß. Das ist ja ohne Schnur.
Naja. So, also der Kurpark. Das ist das Eingangsportal, was Sie sicherlich alle kennen. Birkenallee, Ecke Pirschgang, in unseren schönen Kurpark. Der Kurpark erstreckt sich in Ost-West-Richtung von der Birkenallee bis zum Prüverberg auf ungefähr 1 Kilometer mit einer Größe von etwa 10 Hektar insgesamt. Jetzt muss ich mal gucken, ich kann es auch so tun. Ne? Genau. In dem Zusammenhang gleich zu erwähnen, der Kurpark heißt zwar Kurpark, ist aber kein Kurpark, sondern ist wirklich nach dem Landeswaldgesetz, nach § 2, ein Wald. In dem Zusammenhang möchte ich gleich mal Frau Schönburg von der Oberförsterei Königs Wusterhausen noch vorstellen, die dort sitzt, genau, die sich bereit erklärt hat, heute auch mit dabei zu sein und dann gegebenenfalls mich zu ergänzen oder Fragen noch dann mit zu beantworten eventuell. Ja, das sind schon mal schöne Bilder von Unterpflanzung im Kurpark. Aber fangen wir noch mal weiter vorne an. Ursprünglich wurde der Kurpark als reiner Kiefernforst angelegt, daher eben auch tatsächlich Wald. Aber bereits in den 1930er Jahren war man daran interessiert, den Kurpark, dieses Waldstück, etwas attraktiver für Erholungssuchende zu gestalten und legte eben Wert drauf auf Unterpflanzungen von solchen Rosen, Wildgehölzen, die eben dann natürlich auch für Insekten, für Vögel eine wichtige Rolle spielen als Nahrungshabitat und auch für, als Niststätte. Und während des Zweiten Weltkrieges verwahrloste der Kurpark dann wieder völlig und wurde erst in den 90er Jahren, 1990, 93 etwa, durch Engagement von Herrn Karl-Heinz Wollenberg wieder attraktiv gestaltet. Und zwar so attraktiv, dass wir wahrscheinlich diesem Namen Kurpark etwas näher gerückt sind, weil es wurden viele Unterpflanzungen vorgenommen, auch von Ziergehölzen, die aber alle einen sehr schönen Blühaspekt hatten und auch Wildobst und es wurden die sogenannten Neophyten bekämpft. Neophyten sind Einwanderer, also nicht einheimische Gehölze und Pflanzen, wie zum Beispiel die Robinie oder auch die Traubenkirsche. Es wurden Niststätten angelegt und irgendwie stört mich das zusätzlich auch ein sehr schöner Heidegarten angelegt, der natürlich vom Artenschutzfachlichen her eine ganz gute Rolle gespielt hat für die Insekten und auch für die, also aus landschaftsästhetischer Sicht. Aber wir können mal die Bilder ansehen, wie er 1993 nach der Anlage aussah, wunderschön. Und wie er dann 2017 mittlerweile aussah, weitaus weniger schön, weil da einfach die Problematik besteht, so etwas zu erhalten, ist in der momentanen Situation eigentlich nicht leistbar von irgendjemandem. Denn damals waren an die 50 ABM-Kräfte gebunden, die also mit der Pflege und der Bearbeitung des Kurparks beschäftigt waren in diesen ABM-Jahren. Und da konnte das dann so aussehen. Nichtsdestotrotz sind diese Erhaltungs- und Entwicklungsziele auch heute weiter für uns natürlich bedeutend und wichtig. Und nach den ersten Arbeiten 2017, die vorgenommen wurden, in Absprache mit der Oberförsterei damals auch schon, sind wir durchgegangen und das mal wirklich nur die ganz auffälligsten Bäume jetzt hinsichtlich Verkehrssicherungspflicht, die im Wald in dem Sinne nicht besteht, aber entlang der Wege, bei den Bänken und bei Informationsschildern natürlich doch in eingeschränkter Form, haben wir damals dann erstmal diese Bäume markiert, die tot waren, die irgendwie gefährlich waren und haben die entnommen. Und haben auch so ein, ich nenne sie jetzt mal Habitatbäume, sind ja nicht mehr Bäume in dem Sinne, aber so Stummelbäume, dann stehen lassen, wo eben schon Höhlungen zu sehen waren, damit die weiter als Nistbrut und Lebensstätte sozusagen agieren konnten. 2019 konnten wir dann ein BRDC-Projekt binden, also aus dem interkommunalen Flächenpool, mit Investorengeldern für einen Eingriff an anderer Stelle in unserem Kurpark einige Maßnahmen durchführen. Es wurden 15 Hochstämme gepflanzt auf einer Fläche von 3600 Quadratmetern, Initialpflanzung von Wildobststräuchern vorgenommen, Frühjahrsblüher gesteckt, ein sehr schönes Insektenhotel erstellt und auch nochmal erneute Versuche für das Zurückdrängen von Neophyten, von den Einwanderern vorzunehmen. Hochstämme waren vor allen Dingen der Bergahorn, Eberesche, Rotbuche, Winterlinde und Bergulme. Probleme gab es natürlich durch diese klimatischen Veränderungen, diese extreme Hitze der letzten Jahre, den Wassermangel und auch, dass diese neu angepflanzten Hochstämme durch den zum Teil schneller wachsende Naturverjüngung, das ist in dem Fall insbesondere der Bergahorn, der da hochkommt, bedrängt wurden regelrecht. Am vitalsten zeigen sich jetzt noch die Winterlinde und die Hainbuche von diesen neu angepflanzten Hochstämmen, die auch dann die bevorzugten Arten sein sollten für gegebenenfalls weitere Neupflanzungen. Neupflanzen bedeutet natürlich auch einen hohen Pflegeaufwand, wie viele Wässerungsgänge, aber auch das Freischneiden, damit die Bäume auch eine Chance haben, richtig hochzukommen. Hier nur mal Bilder von den damals abgestimmten Pflanzstandorten. Ich glaube, auf dem linken Bild, das sieht man jetzt nicht so richtig. Die haben wir so ausgeflockt, diese 15 Standorte. Und rechts dann eine Neupflanzung, die wir dann auch ausgeschildert haben, mit kleinen Erklärtafeln über den Charakter und den Wuchs des jeweiligen Baumes. Waldcharakter unbedingt erhalten, aber wie die örtlichen Gegebenheiten im Kurpark sind schwer, schon aufgrund dessen, dass er teilweise nur 100 Meter breit ist, von der Birkenallee, also von Straße bis ist und dann jeweils in Ost-West-Richtung verlaufend von Grundstücken arrondiert ist. Das heißt, das macht auch das Arbeiten in dem Kurpark natürlich immer schwer, man kommt schwer ran. Die klimatischen Bedingungen, die verändert sind, machen natürlich den Kurpark zum Problemfall, nicht nur den Kurpark. Und auch die jahrelang unterlassene Pflege. Die Bäume sind durch die Hitze und viel anfälliger für Krankheiten und für Schädlinge und damit ist dann auch die Verkehrssicherheitspflicht natürlich erhöht. Durch die extreme Beschattung und einen hohen Konkurrenzdruck, die da herrschte in dem Park, konnten auch die Zier- und Wildobstgehölze mit dem schönen Blühaspekt und als Nahrungsquelle für Insekten und Vögel zum Teil nicht so richtig wachsen, sind also haben auch gekümmert und das zeigt auch, dass auch Lichtungen in dem Kurpark sehr wichtig sind. Hier mal ein Aspekt von ein paar Frühjahrsblühern, links ein Gehölz, vor allen Dingen auch so Schaboxkraut und was haben wir noch viel, dieses seltsame Lauch oder sibirische Lauch im Kurpark. Das sind auch alles für Insekten wichtige Blütenträger, sozusagen hier blühende Gehölze, Wildobst. So, und immer wieder die Frage, was soll man denn von dem eigentlichen Wald noch erhalten, was schafft man? Und da spielt natürlich auch, so wie hier auch abgebildet, das Totholz, stehendes und liegendes Totholz eine große Rolle, weil es, wie ich schon sagte, für Höhlenbrüter, Insekten und Fledermäuse eine ganz wichtige Rolle spielt. Aber auch hier muss man wieder sagen, in erster Linie muss die Sicherheit der Erholungssuchenden im Auge haben, sodass natürlich auch entlang der Wege da immer noch mal überdacht werden muss und auch mit zunehmendem Verrottungsgrad, sage ich jetzt immer von so einem toten Stummelbaum, muss man also das immer noch mal wieder nachjustieren. Die Reisighaufen, das ist jetzt noch mal ein weiteres Problem, die spielen eine ganz bedeutende Rolle, auch wenn die für manch einen vielleicht nicht so schön sind, aber die sind ganz wichtig als Nistbrut- und Lebensstättenschutz, als Nistbrut- und Lebensstätten. Und da haben wir das Problem, dass das eben auch nicht immer so die Akzeptanz findet von allen und dann gerne mal Lage für Gartenabfälle oder auch Müll benutzt wird. Das ist auch immer mal wieder ein Problem. So sieht das dann aus. Und so wie links auf dem Bild, jetzt auch ein bisschen klein zu sehen, sieht eigentlich ein intakter Nistplatz aus. Auch da haben wir Hinweisschilder aufgestellt, was vielleicht auch die Akzeptanz ein bisschen an könnte für solche Nistplätze. Wie gesagt, der Kurpark ist Wald nach dem Landeswaldgesetz und deshalb immer wieder die enge Abstimmung von mir mit der Forstbehörde. Und am 2. Februar diesen Jahres haben wir wieder eine gemeinsame Begehung unternommen und haben dabei nochmal folgende Aspekte gemeinsam herausgearbeitet. Eigentlich müssen die großen alten Kiefern oder werden sukzessive immer weiter zurückgedrängt werden. Hier haben wir wirklich auch die Beschattung kontra der natürlichen Sukzession. Also Sukzession ist natürlich so, ist das natürliche Aufwachsen von dem, was dort dadurch, dass Licht drankommt und Luft von alleine hoch aufwachsen würde. Und perspektivisch wird der Kurpark sicherlich eher ein Laubwald werden, sodass sogar die Rede davon war, dass teilweise intakt aussehende Kiefern auch noch an mehreren Standorten entnommen werden sollten, um den aufkommenden Laubbäumen bessere Entwicklungschancen einzuräumen. Viele von den Kiefern sind eben von Schädlingen, dem Borkenkäfer, schon befallen. Dann schon gesagt, dass auch bei den Habitatbäumen immer noch mal überlegt werden muss, ob man die weiter einkürzt entweder oder zum Teil auch noch mal wieder ganz entnimmt. Aber da laufen dann immer Abstimmungen mit dem NABU, mit dem zusammen damals auch die entsprechenden Bäume ausgezeichnet wurden, die also als Habitatbäume bestehen bleiben sollen oder als Stummelbäume. Und die Brombeere, die armenische Brombeere, die ja den Waldboden ziemlich massiv in Anspruch nimmt dort, soll wohl auch ruhig belassen werden, da man sie sowieso eigentlich nicht eingedämmt bekommt. Also das ist ein bisschen der Kampf gegen Windmühlen. Sie hält aber auch die Feuchtigkeit im Boden, schützt gegebenenfalls auch vor Verbiss und ist natürlich auch für die Insekten nicht unwichtig. So nochmal zusammengefasst, als Maßnahmen empfohlen, an erster Stelle immer das Zulassen der natürlichen Sukzession und in dem Zusammenhang auch sogar das Befördern der natürlichen Sukzession, also auch immer noch mal irgendwo Kiefern entnehmen, damit die Entwicklungschancen größer werden von diesen Netzen. Es ist auch möglich, noch mal mit Hochstämmen, Laubgehölzen, Laubbäumen zu unterpflanzen, dann aber auf das gesamte Gebiet gesehen maximal 10 bis 15 Stück und bevorzugt Winterlinde und Hainbuche. Kosten für Samen in kleiner Qualität liegen so ungefähr bei 180-200 Euro, ohne Pflanz- und Pflegekosten allerdings und gegebenenfalls nach Abstimmung kann man sicherlich dann auch aus den Geldern für Ersatzpflanzung und Schwammschutzsatzung von Bildern Bäume nehmen. An einigen Stellen wäre auch geeignet, Forstpflanzen einzubringen, die natürlich wesentlich kostengünstiger sind und hier dann die Empfehlung seitens der Forst für Birke und Eiche. Auch als Eichelheber uns befleißigen und einfach auch ein paar Eicheln in den Boden stecken, das ist auch an ein paar einzelnen Stellen möglich. Was nicht günstig ist, ist das Nachpflanzen von Kiefern, da eigentlich nach der forstlichen Standortkartierung, wenn ich das richtig verstanden habe, dass gar nicht geboten für Kiefern eigentlich dort ist, sondern eher eben für Laubgehölz. Ein zu dichter Bewuchs sollte auch nicht gefördert werden. Wie ich vorhin sagte, die Lichtungen sind auch sehr wichtig. Und der allerletzte Rat, den ich hier noch aufgeschrieben habe in der Oberförsterei, war Geduld. Insbesondere für den natürlichen Aufwuchs, für die Sukzession Geduld aufbringen und den bereits gut begonnenen sanften Waldumbau weiter zu verfolgen. Vielen Dank für Ihr Interesse.
Vielen Dank für die Ausführungen. Das heißt also noch eine Menge Arbeit, die da auf Sie, auf uns da zukommt. Und ja, ein gutes Händchen dabei, dass das doch alles so funktioniert, wie wir uns das denken und wünschen. Dann würde ich mich über ein bisschen Licht freuen. Das wäre traumhaft. Oh, Prima, schön. Danke.
Wollen Sie vorne sitzen bleiben, oder?
Wunderbar. Dann kommen wir jetzt zur allzeit beliebten Einwohnerfragestunde, die ich hiermit eröffne. Ach so, ja klar, wenn Sie mal was fragen wollen, logisch, Frau Krebs, bitte, Feuer frei.
Ich habe eine Frage zu dem Vortrag eben oder zu dem Kurpark. Sie erwähnten, dass dort viele Kiefern auch vom Borkenkäfer befallen sind. Was wird denn da gemacht? Kann man die entnehmen oder was ist da geplant vom Borkenkäfer?
Können Sie die Frage nochmal wiederholen? Was hatten Sie jetzt mit den Kiefern?
Ich habe das so verstanden, dass im Kurpark viele Kiefern vom Borkenkäfer befallen sind.
Ja, das ist
und
so.
Ich meine, was dagegen unternommen wird oder wird was unternommen?
Also das Problem haben wir ja generell in diesem Fall, muss ich mal ein bisschen weiter ausholen, die standortlichen Bedingungen sind dort ein kräftiger Standort, der an für sich Laubholz trägt und sind zu DDR-Zeiten geharzt worden und sind garantiert über 100, 120 Jahre und haben eigentlich ihr Alter erreicht. Ja. Und aufgrund, ich sag mal, fehlender Pflege in den vergangenen Jahren, kann man fast sagen, wäre die Fläche heute viel weiterentwickelt, schon Richtung Laubholz. Wir haben bei unserer Begehung im Februar eben auch festgestellt, dass auch jetzt noch Kiefern mit einer sehr ausladenden Krone in den Waldbestand sind, wo das Laubholz, das ist ja jetzt nicht bloß kniehohes Laubholz drin in Naturverjüngung, sondern auch schon älteres, ja, was in seiner Entwicklung in der Form durch diese Auswirkung der Breitenkrone der Kiefer eben gedrückt wird. Ja. Die kriegen nicht genug Licht und wachsen aber nach dem Licht und wachsen dann auch nicht gerade hoch. Das ist der eine Fakt und aufgrund der letzten heißen Jahre, seit 2018, haben wir in ganz Brandenburg und nicht nur in Brandenburg das Problem, dass wir Borkenkäferbefall in Kieferfichte-Lärche haben, eben die Borkenkäfer, die die einzelnen Baumarten dann befallen. Und da sind eigentlich alle Bäume mehr oder weniger durchhalten und die Käfer eben schlecht abwehren können. Sonst ist der Borkenkäfer an und für sich ein Sekundärschädling, der eigentlich nur an geschädigte, geschwächte oder absterbende Bäume geht. In dem Falle sind aber alle Waldbestände mehr oder weniger bedroht und vor allen Dingen Sonnenbeschiene. Und da dieser Waldbestand ja ein schmaler Schlauch in dem Sinne ist, ja, ist ja eingebettet in das Siedlungsgebiet und hat ja an vielen Stellen bloß 50 Meter Breite, also zwei Baumlängen so in ungefähr, ist er natürlich auch besonders gefährdet, auch weil das Siedlungsklima ja auch höher ist als eine große Waldfläche. Ne? So, und da hat Frau Jog schon ganz richtigerweise in den letzten Jahren, das geht ja nun schon seit 2018, und wenn man einmal Borkenkäferbefall hat, dann kann man das nicht in einem Jahr bekämpfen. Da hilft es wirklich bloß immer wieder kontrollieren und frisch befallene Bäume gleich entnehmen. Weil die Käfer fliegen den Baum an, ja, die ganze Prozedur, Ei, Larve, Puppe und fliegen im nächsten Frühjahr wieder aus und befallen die nächsten Bäume. Und wenn man da nicht diesen aktuellen Befall praktisch immer gleich entnimmt, wird dieser Käferbefall in den Beständen eben immer größer. Sodass jetzt der Kurpark, finde ich, ein bisschen, naja, zerpflückt aussieht. Es ist jetzt nicht das, was das Eingangsschild so suggeriert, dass man sagt, ja, man kommt jetzt in eine Parkanlage mit alten Laubbäumen, mit Sichtachsen und mit einer entsprechenden Baumartenwahl, sondern dieser Waldbestand ist in einem Umbruch. Ja, also er entwickelt sich oder wird praktisch entwickelt von einem Nadelmischholzbestand in einen Laubholzbestand. Und das geht aber eben, wie gesagt, nicht von heute auf morgen. Man muss dann einfach, wie ich immer sage, Geduld haben und etwas zupfen an den Stellen, wo wir jetzt Freiflächen schaffen, indem wir eben absterbende Kiefernbäume rausnehmen müssen, dass man dann eben solche Sachen, wie Frau Jux meinte, dass man vielleicht mal einen Hochstamm dort reinsetzt, wenn man das Bild schon wieder ein bisschen in die Zukunft rücken will, ja, und nicht warten will, bis die Naturverjüngung, die vielleicht jetzt 20 Zentimeter ist, schon einen ansehnlichen Baum wird. Ja. Also wie gesagt, das liegt jetzt in der Hand des Waldeigentümers, ob er sagt, wir nehmen die Geld in die Hand und beschleunigen diesen Prozess, oder wir fassen uns in Geduld und sehen, wie die Waldfläche sich eben natürlich entwickelt. Klar kann man eingreifen, wie ich schon gesagt habe, der meiste Eingriff erfolgt jetzt im Oberbestand. Ja, und dabei ist noch zu beachten, neben dieser Forstschutzsituation, dass man immer noch diese Verkehrsicherung in dieser Fläche hat.
Ich möchte nicht unhöflich sein, aber ich muss den Prozess hier auch mal ein bisschen beschleunigen, weil wir noch eine volle Tagesordnung haben. Und ich danke für Ihre Ausführung in dem Moment. Also Borkenkäferbefall, die werden entnommen, so habe ich es verstanden. Wir müssen auf Augenmaß handeln, das ständig kontrollieren und dranbleiben. Herr Dr. Sternhagel, bitte, Verzeihung.
Ja, der Vortrag war ja gut, aber ich bin dahingehend enttäuscht. Man hätte etwas konkret werden müssen. Was haben wir jetzt wirklich vor? Wie viel Geld steht zur Verfügung? Und wie viele Bäume werden neu gepflanzt? Ob jetzt unbedingt generell gar keine Kiefern zu pflanzen sind, finde ich gar nicht so gut. Die jetzt gepflanzt wurden, das sind ja die 3 Meter hohen, die sind ja sau teuer. Könnte man nicht vielleicht auch Stecklinge pflanzen, mal einen Versuch unternehmen, dass da auch, sagen wir mal, ein bisschen etwas edlere Bäume rankommen. Denn jetzt wird ja an einigen Stellen das sehr viel mit Spitzahorn überwuchert. Die ABM-Leute sind ja nicht mehr da, die das rausschneiden. Das ist eigentlich, und Spitzahorn ist ja eigentlich Unkraut für den Wald. Und dann wird es auch überwuchert von Akazien, die eben gefällt wurden, und dort kommen die Sprösslinge. Ist auch nicht sehr schön. Also ganz konkret, was haben wir jetzt wirklich vor? Ich war ja mal bei Ihnen und Sie sagten, im Herbst werden Nachpflanzungen durchgeführt, und wenn Sie ganz klar sagen würden, wie viel Geld steht zur Verfügung und so weiter.
Gut, also ich denke, Thema Stecklinge hatte ich da oben im Beitrag schon gesehen, dass das versucht wird. Ich denke, das ist nochmal ein Thema für den Umweltausschuss. Da könnte man sich sicherlich nochmal austauschen. Ich glaube, da ist es richtig platziert. Dementsprechend bedanke ich mich bei allen beteiligten Fragestellenden für diesen Punkt und eröffne hiermit die Einwohnerfragestunde. Bitte schön. Denn bitte, nee, Susanne, jetzt musst du mal kurz warten. Einfach ans Mikro und dann.
Ronny Krischan, Bürgerbündnis Wildau, einen schönen guten Abend. Ich fasse mich kurz versprochen. Habe 2 Fragen. Frage Nummer 1 dreht sich um die Auslastung der Kita Hasenwäldchen. Frage dazu, ist es richtig, dass die U3-Plätze, die 70 Plätze, die es dort gibt, inzwischen ausgelastet sind? Und wenn die Info richtig ist, wie gehen wir damit um? Würde ja im Umkehrschluss bedeuten, dass die Container an der Zwergenland-Kita dann weiterhin Bestand haben müssten, um hier weiter die Betreuung zu gewährleisten, wenn das denn richtig ist. Ich schließe gleich meine 2. Frage an, hoffe, das ist so okay. 2. Frage dreht sich, wir haben ja heute noch einen großen Punkt vor uns, was den Haushaltsplan 2023 angeht und den Beschluss dazu. In diesem Haushaltsplan gibt es ja eine Summe, wenn ich richtig aufgepasst habe, im Haushaltsausschuss von 2,6 Millionen, die beschlossen werden sollen für die Investitionen für die Grundschule. Meine Frage zielt darauf ab, wie sieht denn die grundsätzliche Finanzierung der Grundschule aus? Also da die 2,6 sind ja die Mittel, die für das Jahr 2023, wenn ich es richtig verstanden habe, vorgesehen und beziehen sich auf Planungskosten als auch auf die Kosten für die Containeranlage, die entstehen soll auf dem Meyerbeck-Gelände. Und all das ist ja erst der Anfang, also da kommt ja noch ein bisschen was nach, und da würde mich die Finanzierung interessieren, wie die sichergestellt ist. Vielen Dank.
Gut, dann starten wir in die Antwortrunde. Frau Hein vielleicht zu der Kita-Frage.
Ja, ich versuch's mal. Also ansonsten würde ich gern Frau Krischan Ihnen die Antworten schriftlich zukommen lassen, weil ich nicht alles aus dem Kopf weiß. Hätte ich die Anfrage vorher gewusst, muss ich wieder sagen, hätte ich heute Abend auch parat die Antwort parat gehabt. Also die Kita am Hasenwäldchen ist in dem Bereich U3 noch nicht komplett ausgelastet. Wir bewegen uns aber auf eine Vollauslastung zu. Das ist klar, aber ausgelastet ist es nicht. Viele Kapazitäten haben wir noch im Bereich der über dreijährigen Kinder in dieser Kita. Das Problem ist, wie in allen Kitas, zurzeit die Personalfrage. Können Kinder ja auch immer nur dann aufgenommen werden, wenn Personal da ist. Also wie gesagt, genaue Zahlen gerne nochmal nachgereicht. Ja,
gut. Vielen Dank.
Und das Zweite war Kita Zwergenland, habe ich das richtig verstanden?
Das ging um die Vollauslastung, wenn die Ü3-Plätze besetzt sind. Was mit dem Container im Zwergenland? Ist das richtig so?
Danke für die Übersetzung.
Ja, na, der Container im Zwergenland, wie gesagt, hat ja noch Bestand für ein paar Jahre. Und die Kita Zwergenland, die ist fast voll ausgelastet. Also die brauchen wir nach wie vor auch für die Folgejahre. Insofern sind wir ja auch durch den Grundsatzbeschluss, der hier in der Stadtverordnetenversammlung im letzten Jahr Ende Oktober gefasst worden ist, jetzt in der guten Lage, sage ich mal, am Standort Kita Zwergenland uns um eine bauliche Erweiterung zu kümmern der Bestandsgebäude, die dann letztendlich, diese Maßnahme soll ja letztendlich dann den Container im Zwergenland irgendwann ablösen. Aber die Plätze, die wir dort in dem Container haben, das sind ja 50, die bleiben perspektivisch auf Dauer erhalten.
Gut, vielen Dank, Frau Hein. Den Rest schriftlich für die Frage 1. Frage 2. Der Kamera, bitteschön.
Ja, erstmal von meiner Seite auch einen wunderschönen guten Abend. Frau Krischan, vielen Dank erstmal für die Frage. Die 2,6 Millionen Euro plus Haushaltsreste, die wir dieses Jahr vorgesehen haben, beziehen sich wirklich ausschließlich erstmal nur auf die Containeranlage, auf das Containerdorf, was wir errichten müssen. Perspektivisch wird es dann auch wirklich spannend und sehr komplex, wie wir die Finanzierung der Grundschulerweiterung dann auch hinbekommen. Zumindest ist der Plan erstmal so, dass wir, wenn alles optimal läuft, im nächsten Jahr in der Genehmigungsplanung sind, inklusive Abriss der Bestandsgebäude, die wir an der Stelle so nicht mehr dort vorgesehen haben. Das heißt, für den Haushaltsplan 24 fortfolgende wird genau diese Fragestellung, die Sie jetzt aufgetan haben, erst interessant werden. Weil Ziel ist, dass wir auch nächstes Jahr möglicherweise im vierten Quartal 24 denn auch die Grundschulerweiterung inklusive Turnhalle auch ausschreiben werden. Spätestens dann brauchen wir auch die Finanzierung. Und hier ist es so, dass wir schauen müssen, dass wir einen gewissen Eigenanteil mitbringen. Den bringen wir jetzt schon mit im Rahmen der Containeranlage. Und darüber hinaus müssen wir erschauen im Rahmen auch der Haushaltsplanung 24, inwieweit wir dort über Kreditfinanzierung gehen. Das werden wir auf jeden Fall machen müssen. Das steht außer Frage. Ist nur die Frage, wie hoch die Kredite sein müssen. Sicherlich auch immer in Abhängigkeit davon. Wir bauen ja nicht alles in ein Jahr, sondern wir bauen ja auch über 2 bis 3 Jahre. So ist das Ziel. Und natürlich warten wir jetzt auch ab. Es soll ja auch Bundesprogramme geben für Förderung, Ganztagsschule etc. Und natürlich werden wir dort alles Mögliche versuchen, um Fördermittel zu generieren, die natürlich dann auch Einfluss haben auf die Kreditfinanzierung. Aber da bitte ich noch ein bisschen Geduld. Soweit sind wir selber noch nicht. Wir wissen, wir müssen es machen. Und ich kann Ihnen nur versichern, dass wir natürlich auch im Rahmen der Haushaltsplanung 24 fortfolgende den Stadtverordneten und natürlich auch den Bürgern hier einen Plan vorlegen werden, der auch ausführbar ist. Aber inwieweit jetzt die Quote ist, Eigenanteil, Fördermittel, Fremdfinanzierung, kann ich Ihnen heute nicht sagen. Das wissen wir frühestens erst im August, September.
Vielen Dank, Herr Anders. Ich denke, dann...
Vielen Dank.
Gerne. Frau Ziervogel, Sie hatten noch eine Frage.
Ich habe eine Frage, die ich weiterleite aus dem, ist glaube ich Waldsiedlung, Westkorso, Birkenallee, die Ecke da. Dort wurde festgestellt, dass ja im ganzen Stadtgebiet Open Infra arbeitet, immer wieder mal, und schadhafte Straßen und Wege zurücklässt. So wird es von Bürgern wahrgenommen. Und da kam die Frage, inwieweit die Stadt informiert wird oder dem nachgeht und auch darauf schaut, dass da Regressansprüche geltend gemacht werden. Ist es bekannt, dass diese Schäden dann im Straßenbild also hinterlassen werden? Das würde ich gerne Herrn Kolb fragen. Und wenn das heute nicht beantwortet werden kann, ist nicht schlimm, dann können wir auch per Mail weiterschreiben.
Kriegen wir das hin, Herr Kolb, in Kürze? Oder?
Also ich würde ganz kurz darauf antworten, dass uns das sehr wohl bewusst ist und das Problem sich ja schon eine ganze Weile aufgebaut hat, wir aber hinterher sind, dort auch die entsprechenden Schäden gemäß dem Verursacherprinzip auch wieder bereinigt zu bekommen. Und da ist auch der dafür zuständige Mitarbeiter ganz engagiert und wir sind da stark hinterher.
Super, vielen Dank. Bitte schön, Herr von Essen und dann Herr Wulpes.
Guten Abend, Enno von Essen, mein Name. Ich habe nur eine kurze Frage und zwar bezüglich der Beschlüsse F185 und F186 aus 2022. Einmal Selbstbindungsbeschluss, einmal Aufhebungsbeschluss für die Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses. So. Und zwar wurden die ja von der Kommunalaufsicht geprüft und meine Frage ist, ist diese Prüfung abschließend erfolgt und wenn ja, mit welchem Inhalt und wenn nein, wann ist hier ein Ergebnis zu erwarten? Dankeschön.
Cool, ich würde darauf antworten, ich kann es aber nicht. Möchte jemand?
Herr Bürgermeister. Ich probiere es mal. Die Kommunalaufsicht ist unsererseits befragt worden, inwiefern eine Beanstandungswürdigkeit gegeben ist. Da ist mir letztendlich geantwortet worden, dass es im subjektiven Befinden des Hauptverwaltungsbeamten liegt, zu beanstanden oder eben nicht. Also eigentlich habe ich keine konkrete Antwort bekommen, sondern ich muss es selbst entscheiden. Ich habe für mich entschieden, es ist nicht beanstandungswürdig. Gleichwohl hat Bauwert, soweit ich weiß, auch bei der Kommunalaufsicht selbst beanstandet. Und genau das ist noch in der Prüfung. Da haben wir noch keinen Rücklauf. Es sollte jetzt letzte Woche einen Termin mit dem Landkreis geben. Da wollten wir genau diese Fragen auch nochmal stellen, wie der Stand der Dinge ist. Haben wir aber noch keinen Rücklauf. Also das ist da irgendwie immer noch in der Prüfung.
Gut. Herr Wulpius, bitte.
Ja, vielen Dank. Ich bin von einem Bürger nach unserer letzten Stadtforenversammlung gefragt worden, zum eben auch von Herrn von Essen angesprochenen Beschluss zur Vorlage F185, also dem Selbstbindungsbeschluss, der ja unter anderem enthält, dass wir das Einwohnerwachstum bis 2042, wenn ich es richtig erinnere, auf maximal 14.000 begrenzen wollen. Gleichzeitig, so der Bürger, aber in der gleichen Versammlung den Grundsatzbeschluss zum Ausbau unseres Grundschulstandorts ja auch neu gefasst haben und hier von einer zu erwartenden Schülerinnenzahl ausgehend von 750, die so der Bürger ja wohl nicht passen zu dem Selbstbindungsbeschluss 14.000 Einwohner maximal. Wenn man das nachrechnet, ergibt sich da tatsächlich eine deutliche Diskrepanz. Also die 750 Schülerinnen im Grundschulalter würden wir erreichen bei 15.875 Einwohnerinnen roundabout und 14.000 Einwohnerinnen würden eigentlich nach aktuellen Quoten bedeuten, dass wir mit ca. 660 Grundschülerinnen rechnen müssten. Von daher finde ich die durchaus spannende Frage, die 90 Schülerinnen mehr, für die wir jetzt einen Grundschulneubau oder Erweiterungsbau planen. Wie passt das tatsächlich zu dem Selbstbindungsbeschluss der Einwohnerbegrenzung? Oder ist das bereits eingepreist und wir werden jetzt diesen Grundsatzbeschluss Grundschulerweiterungsbau tatsächlich da auch nochmal zahlenmäßig anpassen und hier ein Einsparpotenzial entsprechend dann auch sehen und entsprechend 90 Plätze vielleicht auch weniger bauen? Das ist meine Frage. Vielleicht ist es auch heute hier nicht beantwortbar, aber dann auch gerne zu gegebener Zeit, wenn wir dann vielleicht über den Grundschulerweiterungsbau weiterreden. Vielen Dank.
Ja, vielleicht sind es ja nicht alle Wildauer Kinder, aber Herr Nerlich, bitte.
Ja, ich würde es mal probieren. Ja, sicherlich gibt es Kennzahlen aus Studien und Planungen. Planungen sind ja dann auch immer auch so ein kleines Stück weit Blick in die Glaskugel. Wir wissen tatsächlich nicht, was in 15 oder 15 Jahren passiert. Insofern würde ich das mal so ganz salopp formuliert, ist das so eine Sicherheitsgröße, die eingeplant worden ist. Im Übrigen auch hier in der Diskussion im Raum zusammen mit den Stadtverordnetenversammlungen seit 2015, was ja auch immer wieder einerseits wohlwollend, andererseits auch bemängelt worden ist, dass es so lange gedauert hat. Ich warne deutlich davor, dieses Fass jetzt wieder aufzumachen und wieder zu überlegen, ob wir 90 Schüler weniger oder mehr einpreisen wollen, um mal die Begrifflichkeit aufzunehmen. Wir haben klare Varianten zur Diskussion gestellt, die sind abgestimmt worden, die sind beschlossen und wir sind mit den Beteiligten, mit dem Planungsbüro, mit der Bauverwaltung hier im Gespräch, das alles abzuarbeiten. Da steckt schon viel Geld letztendlich drin, also jetzt in den weiteren Planungsleistungen und ich sehe momentan da keinen Point of Return, also der ist längst überschritten.
Vielen Dank. Herr Wilde, bitte.
Um auf die letzte Frage nochmal zu antworten, die Infrastrukturuntersuchung, die wir in Auftrag gegeben haben, sagte dort etwas anderes. Die sprach beispielsweise bei einem mittleren Wachstumsszenario von bis zu 15.000 Einwohnern davon, dass die notwendigen Grundschulplätze bis 2030 nur unter Einbeziehung der privaten Grundschule und einer Klassenstärke von 26 Schülern gewährleistet werden. Ich denke, jeder, der Kinder hat im schulpflichtigen Alter, wird froh sein über Klassenstärken unter 26 Kindern. Und wenn wir sagen, wir bauen die oder erweitern die Grundschule auf die Planzahlen, wie wir sie vorhaben, dann sind das die Zahlen von höchstens so und so viel Schülern und nicht die, die mindestens da sein müssen. Insofern sehe ich hier keinen Widerspruch zwischen den angestrebten höchstens 14.000 Einwohnern und dem geplanten Ausbau der Grundschule in der bekannten Größenordnung.
Gut, vielen Dank. Gibt es weitere Fragen in der Einwohnerfragestunde? Nö. Super, vielen Dank für die gestellten Fragen, auch für die Antworten, die wir kurzfristig geben konnten. Damit schließe ich die Einwohnerfragestunde und wir kommen zur Behandlung von Beschlussfragen. Oh, jetzt hat er sich ja schon abgemeldet hier. Nee, Feierabend noch nicht. Ich rufe auf die Beschlussvorlage S202023. Haushaltssatzung der Stadt Wildau für das Haushaltsjahr 2023 mit Haushaltsplan. Gibt es hierzu Fragen? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Wer der Haushaltssatzung so zustimmt, dem bitte ich ums Handzeichen. Das ist einstimmig von den Anwesenden, 15 Ja-Stimmen. Nee, Herr Dr. Sternagel sehe ich nicht und Herr Hillebrand sehe ich auch nicht. Von daher 15. Na, deswegen sehe ihn ja auch nicht. Deswegen 15 Ja-Stimmen. Wunderbar. Dann rufe ich auf die Beschlussvorlage S204-2023, Jahresabschluss 2020 der Stadt Wildau. Gibt es hierzu noch Redebedarf? Das ist nicht der Fall. Wer dieser Beschlussvorlage so zustimmt, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Das ist einstimmig der mit den Anwesenden 15. Dann rufe ich auf die Beschlussvorlage S205-2023, Entlastung der Bürgermeisterin Angela Homuth für das Haushaltsjahr 2020. Gibt es hierzu noch Anmerkungen, Fragen? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Wer dieser Beschlussvorlage so zustimmt, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Das sind 12 Ja-Stimmen. Gibt es Gegenstimmen? Gibt es Enthaltungen? Sie wissen, wo wir sind? Wo? Wo sind wir? Ah, okay, gut, also. Naja, ist ja richtig, gut. Also, 4 Enthaltungen. Damit geht die Entlastung als beschlossen. Dann rufe ich auf die IFO-Lage 203-2023. Es handelt sich hier um eine Informationsvorlage. Hier muss nicht abgestimmt werden. Wer dazu Fragen hat, den bitte ich, sich direkt an den Kämmerer zu wenden. Ich rufe auf die Beschlussvorlage S199-2023. Abberufung 2 Mitglieder aus dem Seniorenbeirat der Stadt Wildau. Frau Werber-Richter und der Herr Andreas Beckmann werden mit sofortiger Wirkung als Mitglied des Seniorenbeirats der Stadt Wildau abberufen. Gibt es dazu noch Redebedarf? Das ist nicht der Fall. Wer dieser Beschlussvorlage so zustimmt, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Einstimmig mit den Anwesenden, 16 Ja-Stimmen. Mal gucken, ob es jetzt funktioniert. Tatsächlich. Ich rufe auf die Beschlussvorlage F200-2023. Abberufung eines Mitglieds aus dem gemeinsamen Aufsichtsrat der Gesundheitszentrum Wildau GmbH und der medizinischen Einrichtung GmbH. Der Gesellschaftervertreter wird beauftragt, Herrn Kabirsch aus dem gemeinsamen Aufsichtsrat des Gesundheitszentrums Wildau GmbH und des medizinischen Einrichtungs GmbH abzuberufen. Hier gibt es noch Redebedarf, Herr Wulpius, bitteschön.
Eine Nachfrage. Wir haben im Hauptausschuss uns dazu verständigt und da gab es verschiedene Rechtsauffassungen, was die Thematik, wer beantragt entsprechende Abberufungen betraf und die Bitte an die Verwaltung, hier nochmal rechtlich zu prüfen, wie das Prozedere da auszusehen hat, also ob da Fraktionsvorlagen tatsächlich der richtige Weg sind. Und da wollte ich fragen, ob es dazu schon eine Prüfung gegeben hat. Wie das Ergebnis dann im Zweifel war.
Wurde dieser Bitte nachgegangen? Frage an die Verwaltung. Herr Anders, bitte.
Ja, also die Frage haben wir gestellt, noch keine abbekommen. Und sobald wir die haben, werden wir darüber kundtun.
Herr Scheiner.
Doch, also sag mal, die Verwaltung hat ja ihre Sicht im Hauptausschuss dargestellt, dass wir eine Berufung und Abberufung schon sehen, dass dieser formale Akt ja auch durchgeführt werden muss. Den einfachen Grund, ein Aufsichtsratsmitglied, wenn er jetzt entscheidet, er tritt zurück und ich sage mal, 3 Wochen später entscheidet er sich anders, was machen wir denn? Also das Aufsichtsratsmitglied wurde aus unserer Sicht von der Stadtverordnetenversammlung berufen, entsprechend ist er auch formell auch nochmal abzuberufen. Wie gesagt, das ist unsere Auffassung, ob das jetzt hier richtig ist, kann ich nicht sagen, das bräuchte man es ja nicht prüfen lassen. Wir lassen es prüfen, aber bisher sind wir bisher immer so verfahren und es passiert ja auch nichts, weil derjenige nach wie vor zurückgetreten ist.
Und vielleicht als kleinen Hinweis, wurde im Hauptausschuss auch einstimmig empfohlen. Aber die Prüfung läuft. Gibt es weiteren Redebedarf dazu? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer die Beschlussvorlage so zustimmt, bitte jetzt ums Handzeichen. Einstimmig, danke. 16 Ja-Stimmen immer noch. Wo ist denn Herr Dr. Sternhagel? Oh, gut, nicht, dass jemand passiert ist. Gut. Okay. Dann rufe ich die Beschlussvorlage F201-2023 eines Mitglieds im gemeinsamen Aufsichtsrat der Gesundheitszentrum Wildau GmbH und des medizinischen Einrichtungs GmbH. Der Gesellschaftervertreter wird beauftragt, Herrn André Jasper in den gemeinsamen Aufsichtsrat der Gesundheitszentrums Wildau GmbH und der medizinischen Einrichtungs GmbH zu berufen. Ist denn Herr Jasper zufällig da, dass man den auch mal sieht? Gut, weil wir wissen jetzt hier über jemanden, den wir nicht kennen. Aber gut, sei es drum. Gibt es dazu noch Redebedarf? Nö, dann kommen wir zur Abstimmung. Wer dieser Beschlussvorlage so zustimmt, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. In Enthaltung, weil ich nicht kenne. Damit geht die Beschlussvorlage als beschlossen. Dann rufe ich auf die Beschlussvorlage F208, Prüfauftrag über die Möglichkeit zur Errichtung und zum Betrieb weiterführender Schulen in Wildau. Der Bürgermeister wird beauftragt, die Möglichkeit zur Errichtung und zum Betrieb einer weiteren Schule in Wildau zu prüfen. Die Prüfung soll ohne Einschränkung für alle Schulformen erfolgen. Gibt es hierzu noch Redebedarf? Warteten vielleicht ein Jahr? Denn Herr Wulpes, bitte.
Genau, ich gehe davon aus, dass der Beschluss jetzt quasi ja positiv erfolgen wird. Der Hauptausschuss hatte ja entsprechend auch votiert. Vielleicht, weil ich es so noch nicht wahrgenommen habe, den Hinweis, nicht nur alle Schulformen zu prüfen, sondern ja sicherlich auch alle Standorte, die da ja für in Frage kommen, und da vielleicht auch dezidiert nochmal zu prüfen, ob unsere hiesige Oberschule nicht entsprechend auch irgendwie, ich weiß gar nicht, ausgebaut werden kann, also ob es da Ideen könnte, da einen entsprechenden Strang daneben zu errichten, um quasi an unserem schon existierenden Schulstandort einer weiterführenden Schule vielleicht auch die Möglichkeit zu schaffen, ein Abitur abzulegen, weil ich glaube, darum geht es ja final. Also nicht nur extra, sondern vielleicht auch am bestehenden Schulstandort da eine Möglichkeit mit zu prüfen. Vielen Dank.
Hinweis wurde, ich denke, mal soweit verstanden und aufgenommen. Gibt es weiteren Redebedarf dazu? Nö, dann kommen wir jetzt zur Abstimmung. Wer dieser Beschlussvorlage so zustimmt, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Einstimmig, 17 Ja. Vielen Dank dafür. Dann kommen wir zur Beschlussvorlage F209-2023, Abberufung eines Mitglieds aus dem Aufsichtsrat der Wildauer Sportbetriebsgesellschaft MbH. Der Gesellschaftervertreter wird beauftragt, Herrn Felix Schäfer aus dem Aufsichtsrat der Wildauer Sportbetriebsgesellschaft MbH abzuberufen. Gibt es hierzu noch Redebedarf? Gleiche Fragestellung, Herr Wulpius? Okay, dann dürfen Sie bitte.
Und dieser tatsächlich nicht die gleiche Fragestellung. Also klar zweifle ich auch hier an, dass die damals vorschlagende Fraktion die entsprechende Vorlage selbst einbringen muss. Ich glaube, das wäre, wenn überhaupt, dann Aufgabe der Verwaltung gewesen. Aber das ist nicht Gegenstand meiner Frage, sondern hier nur der Hinweis, damit es auch im großen Protokoll steht, der Aufsichtsrat selbst geht davon aus, dass Herr Schäfer bereits im September des letzten Jahres auf ausdrücklichen persönlichen Wunsch aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden ist. Also von daher sicherlich hier die notwendige formelle Bestätigung des Ganzen. Aber ich glaube, ich fände es schräg, wenn jetzt irgendwie stünde am 20.02. ist Herr Schäfer aus dem Aufsichtsrat ausgetreten, weil ich glaube, das sieht auch er anders.
Ich glaube, da steht er abberufen. Dann.
Oder abberufen. Ach so, der steht dann. Ach so, das ist dann der Unterschied?
Ich denke, also wenn mich jemand abberuft und sagt, du mit dir will ich nicht mehr, oder ich sage, du mit dir will ich nicht mehr.
Also er ist quasi zurückgetreten und wird heute abberufen.
So verstehe ich das, ja. So würde ich das interpretieren.
Aber wann ist er denn, also nur für mich, wann ist er denn dann raus? Ist er im September dann raus gewesen oder ist er heute raus?
Also heute wurde er abberufen offiziell, und wann er raus ist, aus persönlichen Gründen, das ist damals passiert. Also würde ich es interpretieren. Das ist einfach nur meine Meinung, die tut ja aber nichts zur Sache. Dementsprechend wird jetzt hier auch so schlecht klären. Fakt ist, wir vollziehen heute hier diesen formalen Akt. Gut, weitere Fragen? Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer dieser Beschlussvorlage so zustimmt, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Das ist einstimmig. Vielen Dank. Dann rufe ich auf Beschlussvorlage F210-2023, Berufung eines Mitglieds in den Aufsichtsrat der Wildauer Sportbetriebsgesellschaft MbH. Der Gesellschaftervertreter wird beauftragt, Herrn Carsten Laschewski in den Aufsichtsrat der Wildauer Sportbetriebsgesellschaft MbH zu berufen. Ist Herr Laschewski zufällig heute da? Guten Tag. Wollen Sie zwei, drei Worte sagen, bitte? Dann würde ich mich freuen, dann haben wir sie auch alle mal gesehen und gehört.
Ja, sehr gern. Ja, vielen Dank. So sieht man auch im Gesicht vielleicht dem Namen, den kann man entsprechend zuordnen. Ja, herzlichen Dank für die Einladung und ja, auch die Gelegenheit, dass ich ein paar Worte hier zu mir sagen kann. Ja, Carsten Laschewski, ich bin 46 Jahre alt und bin wohnhaft in Wildau seit 2007, bin verheiratet, habe drei Kinder, die auch hier alle zur Schule gegangen sind, in der Grundschule und auch aufgewachsen sind. Wildau ist eine sehr schöne Stadt, kann ich als Bürger versichern. Ja, und meine berufliche Profession habe ich in Berlin gefunden. Ich arbeite in einem großen Verband mit 700 Mitarbeitern und bin dort Bereichsleiter Finanzen. Und ich denke, ich habe damit auch die Qualifikation, um diesen Aufsichtsratsposten entsprechend auszufüllen. Ich würde mich freuen, wenn Sie entsprechend der Beschlussvorlage dann auch zustimmen würden und danke Ihnen dann für die Aufmerksamkeit.
Vielen herzlichen Dank für die Kurzvorstellung. Fragen? Nein. Wunderbar. Dann danke, Herr Laschewski. Dann kommen wir jetzt zur Abstimmung. Wer dieser Beschlussvorlage und der Berufung von Herrn Laschewski so zustimmt, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Einstimmig. Vielen Dank. Viel Erfolg und ein gutes Händchen. Dann rufe ich auf die Beschlussvorlage F211-2023, Berufung eines sachkundigen Einwohners in den Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaft. Herr Lars Steckling wird mit sofortiger Wirkung als sachkundiger Einwohner in den Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaft berufen. Gibt es dazu Redebedarf? Das ist nicht der Fall. Wer dieser Beschlussvorlage so zustimmt, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Das ist einstimmig. Vielen Dank. Dann rufe ich auf die Beschlussvorlage F212-2023. Abberufung und Berufung von sachkundigen Einwohnern im Ausschuss für Bildung und Soziales. Als erstes, Herrn Julius Henning wird als sachkundiger Einwohner aus dem Ausschuss für Bildung und Soziales mit sofortiger Wirkung berufen. Frau Melina Zürner wird mit sofortiger Wirkung als sachkundige Einwohnerin in den Ausschuss für Bildung und Soziales berufen. Gibt es dazu noch Redebedarf? Nein. Dann kommen wir jetzt zur Abstimmung. Wer dieser Beschlussvorlage so zustimmt, dem ums Handzeichen. Das ist einstimmig. Vielen Dank. Dann gilt das als beschlossen. Dann rufe ich auf die F214-2023 Abberufung einer sachkundigen Einwohnerin im Ausschuss für Bildung und Soziales. Frau Sonja Ockreu wird mit sofortiger Wirkung als sachkundige Einwohnerin abberufen. Gibt es dazu noch Fragen, Redebedarf? Das ist nicht der Fall. Wer dieser Beschlussvorlage so zustimmt, den bitte ich ums Handzeichen. Das ist einstimmig. Gilt als beschlossen. Vielen Dank. Dann rufe ich die Beschlussvorlage F205-2023 auf. Wege aus dem Fachkräftemangel Wildau. Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, der Bürgermeister wird beauftragt, eine Arbeitsgruppe einzusetzen, die wirksamen Maßnahmen zur Bekämpfung des Fachkräftemangels der Stadt Wildau. Der Fokus soll zunächst auf der Gewinnung von geeigneten Fachkräften, speziell aus dem medizinischen und sozialen Bereich und der Förderung des Engagements in Ehrenämtern, zum Beispiel der Freiwilligen Feuerwehr, liegen. Die Arbeitsgruppe prüft insbesondere, ob es möglich ist, Wohnraum für geeignete, Arbeitnehmende und langjährig ehrenamtlich Tätige vorzuhalten. Über den Fortschritt wird regelmäßig in der Stadtverordnetenversammlung berichtet. Gibt es hierzu Redebedarf, Anmerkung? Frau Ziervogel, Sie haben das Wort.
Ich wünsche mir aus dem Beschlusstext die Zeile 6 reichen. Da geht es um Beschaffung von Wohnraum und ich sage auch warum. Erstens steht im Positionspapier, was erwähnt wird in der Beschreibung, dieses Thema Wohnungsbeschaffung nicht drin. Und zweitens warne ich davor, unsere Vorgänge bei der Vergabe von Wohnraum heranzuzüchten. Damit graben wir uns, glaube ich, ein kleines Loch. Deshalb wünsche ich mir, das zu streichen.
Herr Wulpius, bitte.
Ja, für die Einbringende von der Stelle die Antwort. Also es geht gar nicht darum, dass wir Wohnraum vorhalten, sondern es geht ja zunächst darum zu prüfen, ob das prinzipiell möglich ist. Also Stichwort oder Arbeitstitel könnte hier sein Betriebswohnraum, also entsprechend vorzuhalten oder anzubieten für entsprechend Tätige. Wie gesagt, ob das überhaupt möglich ist, da wir ja als Stadt selbst über gar keine Wohnungen verfügen, oder ob das in Kooperation zum Beispiel mit Wohnungsbauunternehmen denkbar ist, soll ja überhaupt erst erarbeitet werden, von dieser Arbeitsgruppe geprüft werden. Und wie gesagt, wenn das, ich sag mal, rechtlich im Zweifel sowieso dann schwierig wäre, dann würde das ja diese Arbeitsgruppe heraus entsprechendes Ergebnis vorlegen. Und dann würde es ja dann auch gar nicht dazu kommen, dass wir entsprechend diesen Wohnraum vorhalten. Gleichwohl glauben wir, obwohl es in dem zugrunde liegenden Papier nicht benannt ist, dass es durchaus lohnen könnte, über diesen Aspekt zumindest mal nachgedacht zu haben. Vielen Dank.
Herr Scheiner, Herr Wilde.
Also, wenn es denn so ist, und da bin ich ja mit Ihnen einer Meinung, dass diese Arbeitsgruppe sich grundsätzlich erstmal darüber verständigen soll, in welchem Rahmen die Stadt Wege öffnen kann, um das abzusichern, was sie zuerst mit medizinischem Personal, Ehrenamtskräften und anderen haben, dann ist es doch meiner Meinung nach durchaus nachvollziehbar, wenn Frau Ziervogel sagt, wir wollen doch dieser Arbeitsgruppe jetzt nicht schon im Vorwege sagen, Wohnraum für geeignete Arbeitnehmer und langjährig ehrenamtlich Tätige vorzuhalten. Das kann doch dann sich die Arbeitsgruppe selbst auch erarbeiten. Also ich sehe da eigentlich, ich würde dem gerne zustimmen, aber dieser Satz mit dem Wohnraum, der suggeriert, dass in Art und Weise ja eine Arbeitsgruppe oder die Stadt hier jetzt Vorhaltemaßnahmen, geschweige denn Vergabemaßnahmen oder irgendwas anderes tätigen kann. Und das würde ich dann im Zweifelsfalle schon wieder ein bisschen sehen. Ich verstehe, worum es Ihnen geht. Also wenn es darum geht, jetzt sich Gedanken darüber zu machen, ob durch Beteiligung von namhaften Firmen im Ort vielleicht irgendwo Wohnen auf Zeit entsteht oder wie auch immer man möchte, ja, um da Wohnraum vorzuhalten für Fachkräfte, die im Zweifelsfalle vielleicht auch nur für einen bestimmten zeitlichen Rahmen nach Wildau kommen, dann habe ich da überhaupt gar kein Problem mit. Aber das sollten wir doch vielleicht dann in dieser Arbeit erreichen. Dafür wollen wir die doch eigentlich gründen, um das mal abzuklopfen. Also ich würde auch bitten darum, Wohnraum für Arbeitnehmer und diesen Satz rauszunehmen, dann stimmen wir dem zu.
Herr Wilde, Frau Ziervogel, ich würde auch noch was sagen wollen. Denn
wenn wir uns darauf verständigen können, dass hier ergebnisoffen geprüft wird, eben mit dem Ziel, Fachkräfte nach Wildau zu bekommen, könnte ich mich durchaus damit anfreunden. Ich würde bitten, dass die Arbeitsgruppe weiter diskutiert, einen Beschluss, den wir im September 21 gefasst haben, mit dem die Verwaltung beauftragt wurde, eine Vergaberichtlinie für Wohnbauland im Rahmen des einheimischen Modells zu prüfen, wo es da hieß, die Vergaberichtlinie soll für den Verkauf von kommunalen Grundstücken und die Vergabe von kommunalen Grundstücken im Rahmen von Erbbaupacht Anwendung finden. Zu prüfen ist die Anwendbarkeit der Vergaberichtlinie für Grundstücke, die sich im Eigentum der WIWO befinden. Ich weiß im Moment nicht, zu welchem Ergebnis die Prüfung geführt haben, würde jedoch anregen, dass das als Fragestellung mitgenommen wird und letztlich auch in die Arbeit dieser, wenn sie da zustande kommt, Arbeitsgruppe mit einfließt.
Frau Ziervogel, bitte.
Ich bitte nochmal darum, das zu streichen, weil nämlich genau das, was in einem Beschlussvorschlagstext steht, beschlossen wird und für die Ewigkeit auf Papier stehen wird und deshalb auch immer angreifbar ist, Herr Wulpius. Und wenn Sie sagen, vielleicht und könne und würde, dann kann das gerne in die Begründung rein, aber dieser Satz prüft insbesondere, ob es möglich ist, Wohnraum für geeignete Arbeitnehmende und langjährig ehrenamtliche Tätige vorzuhalten, gehört für mich in diesen Beschlusstext nicht hinein. Und wenn der da drin stehen bleibt, lehne ich so ab.
Gut. Ich würde auch noch was sagen wollen, vielleicht Herr Wulpius, kurz vorher, dann können wir alle noch mal. Wir haben ja gerade vorhin von der TH gehört, dass es schwierig ist, Fachkräfte überhaupt zu bekommen. Jetzt sagen wir, okay, wir halten Wohnraum vor, dann steht der ewig leer. Mein Vorschlag wäre, die Arbeitsgruppe prüft nicht insbesondere, sondern die Arbeitsgruppe prüft auch, ob es möglich ist, Wohnraum für Arbeitnehmende und langjährige ehrenamtlich Tätige prioritär anzubieten und nicht vorzuhalten. Dann haben wir vielleicht alle irgendwie so einen kleinen Kompromiss gefunden, Frau Ziervogel. Frage, Antwort. Das war jetzt bloß mein Beitrag dazu, bitte.
Finde ich gut, Herr Richter, vielen Dank für den Kompromissvorschlag. Also uns ging es tatsächlich ausschließlich darum, weil, und da hat Frau Ziervogel recht, in dem zugrunde liegenden Papier ist das Thema Wohnraum oder Vorhalten von Betriebswohnungen, irgendwas, dieses Angebot so nicht benannt. Und damit es aber nicht vergessen wird, beim drüber nachdenken, haben wir es quasi ergänzt. Also es geht nicht darum, also von daher gerne das Wort auch, statt insbesondere, wenn es das leichter macht, wie gesagt, es geht also nicht darum, dass wir partout wollen, dass das passiert, sondern dass geprüft wird, ob das überhaupt zielführend ist. Ne? Also wir haben ja durchaus auch im Bildungsausschuss zu einer ähnlichen Thematik gehört, dass fehlender Wohnraum für Kita oder anzuwerbende Kita-ErzieherInnen gar nicht ausschlaggebender Punkt sei. Wurde gesagt in der letzten Sitzung. Und wenn die Arbeitsgruppe zum Beispiel auch zu dieser Erkenntnis käme, müssten wir ja auch über Wohnraumvorhalten gar nicht nachdenken. Aber wie gesagt, damit es mit in die Prüfung kommt, soll es quasi extra benannt sein, ergänzend zu dem Papier, über das es eigentlich zu prüfen geht. Also von daher, also wenn alle damit leben könnten, dass insbesondere ausgetauscht wird durch auch und es nicht vorhalten, sondern wie war der Vorschlag?
Prioritär, also in erster Linie anzubieten.
Wie gesagt, also uns wäre wichtig, dass halt Wohnraum, Vorhaltung oder Wohnraum anbieten mit abgeprüft wird. So. Gerne auch, Herr Richter.
Gut. Hat denn jemand noch was dazu zu sagen oder anzumerken? Ansonsten, ich würde mal versuchen zu formulieren, diesen Satz, um den wir uns hier bemühen. Die Arbeitsgruppe prüft auch, ob es, jetzt kommt Ihr Wort nochmal mit drin, überhaupt möglich ist, Wohnraum für geeignete, arbeitnehmende und langjährig ehrenamtlich Tätige, sagt man prioritär überhaupt? Sie sind von der Presse, wissen Sie das? Vorrangig klingt auch wunderbar. Vorrangig, das ist wunderbar. Schön, dass wir alle zusammenarbeiten. Vorrangig anzubieten. Wären Sie damit einverstanden? Traumhaft. Gut. Gibt es weitere Anmerkungen? Nee. Wer dieser geänderten Beschlussvorlage, so wie ich es gerade versucht habe, so zustimmt, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Jahre, Weltklasse. Enthaltung? Eine. Damit gilt die Beschlussvorlage als beschlossen und nach so schweißtreibender Arbeit machen wir jetzt eine kleine Lüftungspause. Uhr geht's weiter. So, dann bitte wieder alle Platz nehmen. Wunderbar. Wir fahren fort und ich rufe auf die Beschlussvorlage F216-2023, Berufung eines sachkundigen Einwohners für den Ausschuss Bildung und Soziales. Herr Enno von Essen wird mit sofortiger Wirkung als sachkundiger Einwohner in den Ausschuss für Bildung und Soziales berufen. Gibt es dazu noch Redebedarf? Das scheint nicht der Fall zu sein. Wer dieser Beschlussvorlage so zustimmt, bitte ich ums Handzeichen. Das ist einstimmig, 16 Ja-Stimmen. Frau Rudolph ist nicht anwesend. Dann kommen wir zur nächsten Beschlussvorlage. Ich rufe auf die Beschlussvorlage F218-2023, offener Brief der Stadtverordnetenversammlung Wildau an die Bundesregierung. Gibt es hierzu noch Redebedarf? Herr Hillebrand bitte und dann Herr Wilde.
Ich möchte den Antrag kurz begründen. Die Intention geht ja sehr deutlich aus dem Text hervor. Vor einem Jahr ungefähr begann der völkerrechtswidrige Angriff auf die Ukraine durch Russland. Und der Krieg hat sich nun in einen Stellungskrieg verwandelt, der täglich 1000 Menschenleben kostet. Für die Ukraine hat er unglaubliches Leid gebracht, aber auch russische Familien beklagen die Kinder, die dort fallen. Eine weitere militärische Eskalation hätte einen jahrelangen Abrüstungskrieg zur Folge. Immer mehr Waffen verlängern das Leid. Wie General Fahrt am Samstag in Berlin sagte, eine Atommacht kann man nicht besiegen. Jetzt bin ich ja Lumpenpazifist. Ich habe nicht gedient. Und allein dieser Begriff Lumpenpazifist, der sich in die Debatte eingeschlichen hat, zeigt ja, wie verkommen und gespalten die Bevölkerung ist, wie verkommen die Debatte ist. Ein Militär hat mir erklärt, wenn die Ukraine Kampfflugzeuge, beispielsweise den Eurofighter, erhalten würde, der Eurofighter hat eine Stundengeschwindigkeit von 2000 Kilometer und die Ukraine ist 785 Kilometer lang. Das heißt, wenn der russisches Gebiet überschreitet und weiter ins Land hineinfliegt, droht eine Eskalation des Krieges bis zum Atomkrieg. Aber nicht nur dort hat sich die Lage verändert, auch dieses Land hat sich verändert. Menschen mit geringem Einkommen leiden besonders. Ich habe jetzt zwei, und das betrifft ja genau die Kommunen, und zwei Familien gehört, die haben exakt für eine Mutter mit zwei Kindern 30 Euro in der Woche, mit denen sie auskommen müssen. Großkonzerne wie BASF kündigen Produktionsverlagerungen an wegen zu hoher Energiekosten. Diese Probleme werden auch in den Kommunen ankommen. Auf Dauer wird dies zu großen sozialen Problemen führen. Wir sind nicht der Meinung, wie das eben hier anklang, dass es einem Kommunalparlament nicht ansteht, sich hierzu zu äußern. Zu Hochzeiten der westdeutschen Friedensbewegung haben sich hunderte Kommunen zu atomwaffenfreien Zonen erklärt und es gibt eine weltweite Organisation der Mayors for Peace, also der Bürgermeister für den Frieden, die nach dieser Logik gar nicht möglich wäre. Jetzt ist uns ja ein offener Brief nur ein kleiner Schritt. Wenn das aber Dutzende Kommunen machen, drücken sie damit einen Mehrheitswillen, das zeigen alle Umfragen der Bevölkerung aus, dass nur Diplomatie den Krieg sinnvoll beenden kann. Und daher möchte ich auch die anderen Fraktionen, wie in vielen anderen Städten Brandenburgs, wo das eine gemeinsame Resolution war, auch die anderen Fraktionen bitten, durch Zustimmung daran mitzuwirken, eine diplomatische Lösung ein klein bisschen näher zu bringen.
Vielen Dank, Herr Hillebrand. Herr Wilde, bitte.
Ich muss vielleicht noch ein bisschen weiter ausholen, warum ich eingangs den Antrag gestellt habe, dieses Thema von der Tagesordnung zu nehmen. Selbstverständlich hat jede Fraktion das Recht, Themen auf die Tagesordnung setzen zu lassen, von denen sie meint, dass sie hier behandelt werden sollen. Aber dieses Recht gilt im Rahmen der Zuständigkeit der Stadtverordnetenversammlung. Die Zuständigkeit der Stadtverordnetenversammlung ist im 28. Kommunalverfassung abschließend und klar geregelt. In Äußerungen zu verteidigungspolitischen, außenpolitischen, sicherheitspolitischen Fragen steht dort nicht zu. Das steht definitiv im Hausaufgabenheft der Bundesregierung. Und wenn Herr Hillebrand eingangs meinte, Bezug nehmen zu müssen auf Aktionen in den 80er Jahren im alten Bundesgebiet, hat er recht. 1990, am 14. Dezember, gab es dazu aber eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts, die ja klar Regelungen getroffen hat, dass derartige allgemeinpolitische Äußerungen nicht im Aufgabengebiet einer Stadtverordnetenversammlung liegen. Und demzufolge lehne ich auch eine weitere Behandlung und Zuständigkeit der SVV Wildau zu diesem Thema ab. Ich möchte mich jetzt nicht äußern zu inhaltlichen Details. Ich räume gerne ein, dass dieses Thema uns alle bewegt und sehr wohl geeignet ist, sehr kontrovers diskutiert zu werden. In dem in dem Weg, den Frieden wieder zu erreichen. Aber schlichtweg ein Beschluss der SVV zu diesem Thema würde dieselbe Bewertung erhalten wie ein ähnlicher Beschluss der SVV in KW als rechtswidrig.
Vielen Dank, Herr Wilde. Herr Hillebrand, Sie möchten darauf antworten? Herr Sternagel, ich habe Sie gesehen, Herr Hillebrand antwortet.
Die Rechtsprechung ist ja
1990. Herr Dr. Sternagel, Herr Hillebrand antwortet auf Herrn Wilde seine Ausführungen. Gut. Und dann sind Sie dran. Vielen Dank.
Auch die rechtliche Entwicklung ist vergangen in den letzten Jahren, wenn man sich diese formale Argumentation, Sie dürfen sich nicht dazu äußern, ist auch eine sehr spezielle Brandenburger Argumentation. Und es gibt sogar Diskussionen darüber, es gibt ja das Freihandelsabkommen TTIP, dazu durfte man sich nicht äußern, wenn man sich genau, das war nicht in der MATZ, sondern in der MOTZ, wenn man sich das genauer anguckt, merkt man eben, dass es eine umstrittene Frage ist, die rechtlich nicht geklärt ist. Aber gehen wir mal von den Formalitäten weg, Herr Wilde. Wir sind alle Menschen, und die in diesem Land leben und die auch mit den Folgen dieses Krieges leben müssen. Wir sind auch mündige Staatsbürger, wie das so schön heißt. Und als mündige Staatsbürger müssen wir einfach was dafür tun und das machen. Und bei einer unklaren rechtlichen Situation würde ich mich nicht auf formale Sachen einlassen, sondern einfach ganz klar und deutlich unsere Meinung dazu sagen. Das macht zum Beispiel der Bürgermeister in Zedenik, das hat die Gemeindevertretung Heinsfelde gemacht und alle machen das. Und dann formal zu sagen, wir dürfen das nicht, das ist umstritten, Herr Wilde. Wir können das auch gerne beim nächsten Mal sagen, aber auch die Kommunalaufsicht in Brandenburg hat der Frau Wiczorek nicht gesagt, sie soll diesen Beschluss von der Homepage in Königslustau runterzunehmen. Da ist er nämlich noch immer und aus gutem Grund. Also insofern würde ich vorschlagen, von diesen formaljuristischen Sachen mal Abstand zu nehmen und in dieser schwierigen Situation, in der wir in diesem Land stecken, dafür zu stimmen und das abzustimmen. Und dann werden wir auch, wird man sehen, dass es nicht dazu kommt, dass irgendjemand die Gemeinde Wildau oder den Hauptverwaltungsbeamten reglementieren wird, sondern es ist ein Ausdruck der politischen Lage. Also es ist umstritten. Wir können auch gerne die entsprechenden rechtlichen Gutachten da beibringen beim nächsten Mal, um das entsprechend zu belegen.
Vielen Dank, Herr Hillebrand. Herr Dr. Sternagel, jetzt dürfen Sie.
Dankeschön. Ja, ich hatte Herrn Hillebrand schon geschrieben, dass ich dieser Vorlage zustimmen werde. Das ist ein ganz kleiner Schreibfehler. Vielleicht sollte der korrigiert werden. Es müsste hier heißen, Herr Hillebrand weiß es. Nehmen Sie es zur Kenntnis. Das ist ein Schreibfehler. Schauen Sie das mal nach, dass es korrigiert. Ansonsten bin ich der Meinung, ob das nun erlaubt ist, ob das die Kommunalverfassung, ob das irgendwie, ob wir das Recht haben. In der Kommunalverfassung steht ja auch nicht, ob irgendeiner das Recht hat, da irgendwie Atombomben mal einzusetzen. Es ist einfach, wir setzen hier ein Zeichen, das wird möglicherweise auch veröffentlicht, und es werden die Leute aufgerufen, mindestens das Problem zu diskutieren. Das ist ja sehr wichtig. Und ich glaube, das hat auch der Brief von KW erreicht, dass mindestens die Problematik diskutiert wird. Und ich würde wirklich alle aufrufen, die Lage ist nach meiner Ansicht doch ernst. Selenskyj hat gestern wieder im Fernsehen erklärt, er will die Krim zurückerobern. Und ich könnte mir vorstellen, wenn die zurückerobert werden soll, dann werden auch Atombomben eingesetzt. Und was das bedeutet, da kann ich nur sagen, Brecht zum Krieg, Karthago führte drei Kriege, nach dem ersten Krieg war es noch mächtig, nach dem zweiten noch bewohnbar und nach dem dritten Krieg war es nicht mehr aufzufinden. So wäre es dann wahrscheinlich in vielen Städten Europas, wenn es mal so weit kommen sollte. Deswegen bin ich der Meinung, Verhandlungen schnell wie möglich.
Vielen Dank, Herr Dr. Sternagel. Gibt es weitere Wortmeldungen? Herr Wilde nochmal bitte.
Das ist korrekt. Wir sind alles mündige Bürger. Und ich denke mal, in dem Ziel, den Frieden zu erreichen, sind wir uns alle einig. Diskutieren würden wir wahrscheinlich sehr lange auf dem Weg, wie Aber hier in diesem Organ Stadtverordnetenversammlung sitzen wir als Bestandteil der Exekutive. Und eine Exekutive braucht Rechtsgrundlagen, um Beschlüsse zu fassen. Und die haben wir hier nicht. Wir können gern unsere Meinung äußern, wir können gern diskutieren, aber keinen Beschluss fassen. Der wäre rechtswidrig.
Vielen Dank. Herr Schenk, wenn Sie was sagen wollen, ein Handzeichen ganz cool, dann sehe ich das auch. Und bevor Sie jetzt den Antrag stellen zur Geschäftsordnung, gehe ich mal davon aus, dass es keinen weiteren Redebedarf gibt und würde jetzt gern zur Abstimmung kommen. Und das tun wir denn auch so. Wer dieser Beschlussvorlage so zustimmt, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Das sind 5 Ja-Stimmen. Gibt es Gegenstimmen? Acht Gegenstimmen. Gibt es Enthaltungen? 4. Damit ist der Antrag, die Beschlussvorlage abgelehnt. Und wir sind mit dem öffentlichen Teil hier doch tatsächlich zum Ende gekommen. Und ich bitte jetzt darum, den nicht öffentlichen Teil und die Nichtöffentlichkeit zu stellen. Vielen Dank an die Besucher, die so lange durchgehalten haben.